CRI Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Prittler.
Wer redet, ist nicht tot.
Soziokultur. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Moonkorn.
Dazu heiße ich herzlich willkommen, Herrn Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Guten Tag.
Guten Morgen, Tim.
Sendungsbewusstsein.
Hallo, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute ein Sendungsbewusstsein gewünscht von Katrin Rönecke mit einem Menschen, den ich als Aktivisten, Sicherheitsforscher und Kopf von Logbuch Netzpolitik kenne. Ja, gleich wieder daneben. Hallo, Linus. Wie geht's dir?
Guten Morgen, Mirko. Ja, wie geht's mir? Keine Ahnung, ganz in Ordnung. Eigentlich immer ganz erträglich, aber ich habe jetzt gerade schon irgendwie ein Wochenende mit wenig Schlaf hinter mir.
Ja, im Moment sind diese Netzpolitik-Sachen, dass Netzpolitik angeklagt wurde wegen Landesverrat, oder?
Genau, angeklagt noch nicht, aber das Ermittlungsverfahren läuft von Harald Range gegen André und Markus bei Netzpolitik.org, und wir haben jetzt da irgendwie in den letzten Tagen ziemlich viel rumgerödelt, was man so macht, wenn gute Freunde wegen Landesverrat angeeiert werden. Also wir haben vorgestern noch einen Podcast gemacht und dann bin ich irgendwann rausgefahren an See paddeln, weil mir das auch ein bisschen zu viel wurde. Dann überdenkt man irgendwie seinen eigenen Mist und so. Ja, ein bisschen. Also es ist einfach wenig Schlaf gewesen, aber
dann danke umso mehr, dass du dich heute hier noch mit auf meinen Balkon setzt. Also
ja,
auch
ist ja auch ein schöner Balkon.
Wenn es irgendwelche Hintergrundgeräusche gibt, das ist Absicht.
Ja, ist auch so. Die sind ja aber hier echt ich glaube, die sind ganz angenehm, oder? Vöglein, gerade haben wir hier noch ein Vöglein.
Ja, Vögel findest du ja auch häufiger. Falls du Probleme mit Bienen hast, na wohl, die verziehen sich jetzt um die Uhrzeit langsam, aber sicher. Die
tun nix.
Linus, dich kenne ich seit Jahren vom Chaos Communications Kongress und habe dich auch immer mindestens einmal auf der Bühne gesehen.
Ich glaube, du hast mich auch so gut wie jedes Mal angekündigt.
Ja, das auch.
Oder? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann sein, dass beim 28C3 jemand anders da war. Aber
da habe ich den Kleinen vorgelassen, ja.
Ja.
Ja, wer bist du, was machst du und wie kommst du zu dem Podcast Logbuch Netzpolitik?
Das waren zu viele Fragen, deswegen antworte ich jetzt nur auf die, wie ich zu dem Podcast gekommen bin. Das ist nämlich zu meinem großen Schrecken jetzt bald 4 Jahre her. Und zwar war das, beziehungsweise, die kann ich eigentlich gar nicht ganz in Gänze erzählen, die Geschichte. Also die Idee muss Tim irgendwann vor mehr als 4 Jahren gekommen sein, weil vor 4 Jahren war ja Camp in Finofurt, CCC Camp auf dem stillgelegten Flughafen dort, und dort war ich zu Gast, wie viele andere auch, und ich glaube, da wurde Digitale Gesellschaft auch vorgestellt auf der Bühne.
Ja, da zum ersten Mal.
Naja, also genau, wahrscheinlich zum ersten Mal dem CCC, weil eigentlich so richtig vorgestellt wurde es ja auf der Republika. Mhm. Also die Republika ist ja, glaube ich, immer ein paar Monate davor.
Ja, die war 2 Monate davor.
Genau, ja. Aber so, ja, also dann war auch Rüdi da, Markus, wer war noch dabei, Wetterfrosch, und ich weiß gar nicht, wer alles auf der Bühne nachher war. Ich glaube, ich war auch kurz drauf. Das war dieses Camp auf jeden Fall, und das ist jetzt, muss jetzt 4 Jahre her sein, weil nächste Woche fahre ich wieder zum Camp und
nicht nur du.
Das ist 4 Jahre her, also das ist alle 4 Jahre. Und der Tim war da schon so irgendwie, sagte so, ey Linus, lass mal was bequatschen. Und es begab sich dann, glaube ich, so, dass wir so mehrmals das nicht klappte, dass wir etwas bequatschen. Also Die Gründe sind mannigfach, ja, haben in der Regel damit zu tun, dass die Besucher des Camps dann eben auch in den Abendstunden geselliger und redseliger werden und unternehmungslustiger oder so, sodass wir dieses Gespräch dann nie führen konnten. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich von diesem, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht sogar von dem Camp zurückgefahren bin, ohne jemals die Frage gestellt bekommen zu haben, die Tim mir da stellen wollte. Müsste ich ihn nochmal fragen. Es hat dann aber, glaube ich, auch noch relativ lange gedauert, bis wir es dann wirklich mal gemacht haben. Ich weiß nicht, ob wir uns dann nochmal getroffen haben oder so, aber wirklich angefangen mit dem Podcast haben wir, glaube ich, da habe ich dann schon nicht mehr bei Netzpolitik.org gearbeitet. Oder kürzlich aufgehört, was aber in dem, es hat also da einen eher zufälligen Zusammenhang, keinen irgendwie geplant, dass ich jetzt irgendwie so, ich arbeite nicht mehr bei Netzpolitik.org und mache jetzt einen Podcast, sondern es war zufällig so. Und dann haben wir irgendwann angefangen. Vor jetzt bald 150 Folgen. Die 150. Folge ist jetzt geplant bei dem Chaos Communication Camp aufzunehmen. Das habe ich mit Geschick langfristig so geplant, dass Folgen stattfinden oder ausfallen, sodass dieses Ziel der Folge 150 gehalten wird. Und wann die erste Folge war, weiß ich nicht, habe ich aber im Kalender. Ich habe immer ein Jubiläum im Kalender. Ich weiß nicht, du hast einen Computer, vielleicht kannst du das kurz googeln. Dann könnte man sehen, wie lange das gebraucht hat von Tims Idee bis zu der ersten Folge. Es war lange.
Oh, ist schwer zu finden gerade.
LNP
001
State of the Union hieß
es. State of the Union, 28. Oktober 2011.
Ach so, okay, dann waren es
August, September.
Okay, 2 Monate.
Ja.
Krass, hätte ich viel länger gedacht. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir in 4 Jahren nur 150 Folgen gemacht haben, obwohl wir eigentlich 224 hätten machen müssen.
Oh, meine Güte.
Nee, Quatsch, weniger die 2 Monate. Also
genau.
216. Das heißt, es sind 60 Folgen ausgefallen.
Oh, meine Güte. Also ich hatte mir mal ursprünglich vorgenommen, ich mache jeden Monat einen und jetzt bin ich im zweiten Jahr bei der Nummer 9.
Ja, siehst du, ich kenne andere Podcasts auch, die das nicht schaffen. Also zum Beispiel meine guten Freunde bei Metronaut, ja, die kriegen das halt auch nicht hin. Und da sage ich immer, ne, also man muss die Termine haben. Also wenn Tim und ich die Termine nicht fest im Kalender haben, dann klappt das nicht. Und es ist ein Hauen und Stechen, aber man muss das einfach fest drin haben. Ohne das zu tun, geht's nicht.
Ja, du hast halt einen regelmäßigen Podcast mit einer anderen Person. Das ist immer noch was anderes.
Das ist richtig. Das ist die eine Sache. Aber ich habe auch einen regelmäßigen Job mit sehr vielen anderen Personen, der es mir wirklich jede Woche enorm erschwert, einen Termin zu finden und den auch zu halten. So, das ist notwendig, sich da, also das erfordert sehr, sehr viel Aufwand.
Mhm.
Hatten auch Tim und ich uns irgendwie vor ein paar Wochen oder nee, vor ein paar Monaten auch zum ersten Mal drüber in den Haaren, dass wir halt beide frustriert waren über die nicht vorhandene Möglichkeit des anderen, ja, und das dann irgendwie so hast halt mehrere Wochen, kriegst du es dann halt nicht hin und dann, na, wie das dann so läuft, dann bringen beide große Opfer versuchen das irgendwie hinzukriegen und dann, wenn dann irgendwie 3-4 Mal hintereinander, dann sagst halt jemand, du Arsch! Nein, also so schlimm ist es bei uns nie geworden, aber dann sagt man halt auch so, ey, mich frustet das ganz schön und dann sagt der andere, ja, mich auch und dann hat man sich wieder lieb. Ja, aber das ist nicht einfach. Also so, es ist nicht so, dass ich irgendwie nur rumsitze und ab und zu mal einen Podcast mache. Also es ist tatsächlich relativ schwierig. Du siehst ja auch hier das ganze Zeug. Das ist immer in meinem Reisegepäck.
Immer dabei.
Ja.
Also nur zur Erklärung an die Hörer, ich nutze ja gerne auch das Equipment von meinen Gästen. Ich habe bisher, glaube ich, ich selber habe einen Zoom H2, den stelle ich normalerweise mitten auf den Tisch. Das haben wir bisher auch bei nur einer Folge Sendungsbewusstsein gehabt. Alle anderen hatten immer ihr super Equipment, was sie mir dann sozusagen geliehen haben oder womit wir aufgenommen haben. Diesmal haben wir einen Zoom H6 mit zwei Behringer Headsets dran. Mhm. Und einem kleinen Mikrofon-Vorverstärker.
Ja, wir müssen nur kurz sagen, also der Mikrofon-Vorverstärker ist von Behringer und die Headsets sind von Beyer Dynamic. Ach, das Beyer ist ein Dynamic. Preislicher Unterschied, den ich an dieser Stelle auch gerne gewürdigt habe.
Entschuldigung, ich interessiere mich da ehrlich gesagt nicht so ganz für die Technik, weil ich ein Verfechter davon bin. Man kann auch zur Not mit einem iPhone einen Podcast machen.
Das kann man machen, klingt aber halt scheiße.
Ja gut, klingt halt nicht ganz so gut wie bei euch und das hört sich auch immer echt in Studioqualität an, obwohl mir bewusst ist oder man es häufiger auch mal merkt, dass ihr etwas weiter auseinander sitzt.
Ach, das finde ich interessant. Ich bilde mir immer ein, dass man das überhaupt nicht merkt.
Ah ja, manchmal hat man so leichte Aussetzer, wo man es, also wenn man sich ein bisschen auskennt mit dem Audio-Streaming, dann kriegt man schon mit,
das ist immer dann, wenn der, du meinst, also unser Aufnahmesetup ist ja eigentlich, dass ich mich lokal aufnehme und Tim sich auch.
Mhm.
Und du hast recht, klar, manchmal hakelt Tim, weil er hat in der Regel beschisseneres Netz als ich. Gerade, also jetzt ist ja, kommt ja erschwerend dazu, dass er jetzt die letzten 6 Monate in Großbritannien war und nur selten in Berlin. Und in Großbritannien, da ist ja sowieso, scheint ja ohnehin alles scheiße zu sein. Und deswegen auch das Netz.
Echt.
Und ich sitze irgendwie in Hotel-WLANs in interessanten Orten der Erde und habe in der Regel keinerlei Connectivity-Probleme, aber Tim hakelt dann manchmal. Ja. Und dann kommen so awkward Sprechpausen rein. Aber an der Tonqualität würde ich mir einbilden, merkt man es nicht.
Nee, an der Tonqualität hört man sich definitiv nicht. Höchstens, wenn man es gewohnt ist. Also man hört es, wenn man gewohnt ist, wie so Sprechfluss ist und sowas. Dann ja, kriegt, genau, man, also kriegt man es da ein bisschen raus.
Oder auch so dieses Unterbrechen und weil Skype hat ja die wunderbare, ist das bei Skype so? Skype hat die Angewohnheit, dass man sich nicht unterbrechen kann.
Genau. Dass der andere rausgeblendet wird, ja, während das lautere Signal gewinnt an der Stelle.
Und genau, das ist, oder wer angefangen hat, hat recht. Und das führt dann dazu, dass man, wenn man sich dann anschaut, sieht der andere bewegt den Mund, der redet halt irgendwie los, man hört den aber nicht, weil man ist ja gerade am Reden. Und dann kommen manchmal so,
ja, genau
okay,
so.
Okay, ja, daran merkt man es. Aber sonst, glaube ich, geben wir uns ganz gut Mühe.
Finde ich super. Also ich meine, ja, obwohl ich gerne einen Podcast mache, ich habe noch nicht das Geld, um hier so teures Equipment zu holen. Gut, du machst es auch wesentlich regelmäßiger, ne?
Ja, ich verdiene aber mit Logbuch und Netzpolitik kein Geld.
Ja, wer tut das mit seinem Podcast außer Tim und Timo?
Ja, ich weiß nicht. Also ich sag mal, also ich würde ganz, ich bin, also dieses Equipment hier habe ich mir halt gekauft, weil musste sein. Und ich bin da schon, also auch als Hörer, natürlich bin ich ein absoluter Podcast-Junkie, der sich sehr viele Podcasts anhört. Und ich muss sagen, dass ich da schon so ein bisschen auf diese Tonqualitätssache stehe. So, ich meine, spätestens wenn du daran denkst, dass eben die meisten Hörer und Hörerinnen sich das auf dem Kopfhörer anhören, musst du halt irgendwie dafür sorgen, dass das geht. Und dazu gehört halt vernünftige Aufnahmequalität, keine starken Lautstärkeschwankungen. Und ja, das Equipment ist scheiße teuer und man sieht auch nicht, dass man das irgendwie in naher Zukunft refinanziert kriegt. Aber wenn man es jemals refinanziert bekommen möchte, dann braucht man auch dieses Equipment dafür. Also ich glaube, dass es nicht möglich sei, dass es nicht möglich ist oder dass es schwerer ist, sich so ein Equipment zu finanzieren, wenn man nicht in die Vorleistung tritt.
Ja,
weil
auf jeden Fall.
Das, also es ist unabhängig davon, wie cool euer Inhalt ist, ist es halt schwierig, wenn es den Menschen halt beim Hören schmerzt. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel enorm dankbar für Auphonic.
Oh ja.
Auch wenn man ihnen jetzt nicht mehr dankbar sein muss, weil man ihnen ja Geld geben muss. Insofern, Geld ersetzt ja Dank. Insofern, hier Geld kriegen sie ja. Auphonic ist da schon, glaube ich, sehr wichtig. um eben dafür zu sorgen, oder Auphonic sorgt ja eigentlich nur dafür, wenn man sich mal diese Lautstärke Kurven anschaut, ne? Bei uns schwankt das jetzt, dann redest du mal laut, dann redest du mal leise. Und Auphonic macht da so eine längliche breite Wurst draus, die gleiche Lautstärke hat. Und das ist einfach, das sorgt dafür, dass man sich das am Ende anhören kann.
Ja, und Knacken und Popsen kommt da raus. Genau, so.
Wenn ich jetzt hier so Pop mache, ja, oder hier mal drankomme, passiert mir auch sehr häufig. Das macht Auphonic dann in der Regel weg, wenn man nicht gerade drüber spricht.
Ja, ich finde, Auphonic macht selbst, also wenn man so relativ nah beieinander sitzt, so ein H2 in der Mitte stehen hat und dann miteinander spricht, kommt da hinten auch was raus, was man sich auf jeden Fall anhören kann. Kommt auch auf den Raum.
Man kann sich eine Menge anhören.
Ja, kommt auch auf den Raum an. Also wenn es halt nicht so halt, dann ist das schon okay.
Ein weiterer Vorteil, wenn ich jetzt hier dir noch weiterhin meinen Amazon-Affiliate-Link andienen darf.
Ja, kannst du mir auch gerne schicken.
Gut, ein weiterer Vorteil ist, dieses Equipment steht im Regal, fängt Staub und sagt dir, du Arsch, du benutzt mich nicht. Und das hilft natürlich dann auch wiederum, deine Release-Quote irgendwie gängig zu halten.
Du, ich bin so ein Standard-Nerd. Was glaubst du, was in meinen Schränken liegt und verstaubt?
Ja, aber das ist, also dieses Equipment ist, wie du schon sagst, halt einfach schmerzhaft teuer. Ne? Ja, also es allerdings ist einfach, als ich das hier aus meiner Tasche geholt habe, habe ich mir auch wieder gedacht, so, boah, ist das scheiße teuer.
Was kostet so ein Headset? Also gerade die Headsets finde ich jetzt am spannendsten.
Wenn ich jetzt sagen würde, wie billig ich mal eins bekommen habe, würde ich verraten, wie billig mein Weihnachtsgeschenk für Fiona war. aber wenn man bei Thomann jetzt diese eingibt, ich folge ja nicht dem Rat des Meisters. Tim steht ja, oder B steht ja auf diesen Beyer Dynamic, ich glaube, die heißen irgendwie 292 oder sowas. Diese flachen.
Mhm.
Und ich habe ja die 7 DT790 oder so heißen die. Das ist der Studio- und Mixing-Kopfhörer von Beyer Dynamic. Mhm. Kostet aber genau das gleiche. Aber bei Tims ist das so, da kann man noch so, da gibt es quasi einen proprietären Kabelstecker. Mhm. Und dann kostet das Headset, glaube ich, so 260 Euro. Und dann brauchst du nochmal ein 60 Euro Kabel. Und dann bist du bei 320 Euro. Und in dieser Preisregion liegen diese Headsets auch.
Okay.
Eines.
Das ist sportlich. Also.
Ja, das ist total asozial. Aber du hörst, du kannst dir damit mal Musik anhören. Du siehst ja, meine sehen ja auch noch so mehr aus wie so Hubschrauberpilot-Headsets. Und ich finde Hubschrauber auch sehr geil. Und deswegen, habe ich halt die geholt. Außerdem dann behauptet Tim nachher nicht, das wären seine. Nee, also klar, kannst ganz einfach rechnen. Dieser Zoom, der ist, glaube ich, seit ich ihn gekauft habe, billiger geworden. Der kostet, glaube ich, sowas um die 400 jetzt oder vielleicht auch schon nur noch 380 oder sowas. Der Kopfhörerverstärker hier ist relativ günstig. Ich glaube, der kostet ein 20. Dann bist du halt so bei 1.100, 1.200 Euro, die du benötigst, um mit zwei Personen zu podcasten.
Sportlich.
Ist scheiße teuer, ja. Nee. Und dann kaufst du natürlich für einen 640 Mark Kopfhörer, kaufst du natürlich auch nochmal eine Tasche und so. Und ja, ist...
Da kommt man echt auf Werte. Also ich wollte jetzt den Leuten eher nicht vermiesen, anzufangen zu podcasten.
Ja, ich habe auch lange gebraucht, bis ich dann irgendwie so gesagt habe, okay, diese scheiß teure Scheiße kaufe ich mir. Zumal ich ja eigentlich auch den Kram von Tim hätte irgendwie nutzen können. Und ja, das ist halt teuer. Andererseits wiege ich mich in der wohligen Gewissheit, dass das Zeug nicht viel an Wert verliert. Und Dinge, die nicht an Wert verlieren, für die bin ich auch gerne bereit, Geld auszugeben.
Mhm.
Und diese Headsets, die verlieren vielleicht in ihrer Lebenszeit sowas wie 50 bis 80 Euro an Wert. Und für weniger kannst du die halt auch gebraucht nicht kaufen. Insofern kaufst du die halt natürlich neu und verkaufst sie halt nach Jahren. Das ist der gleiche Grund, warum ich bei Computern kein Geld spare.
Also bei Computern auch immer auf Neuware setzt.
Neuware mit 3 Jahren Garantie und so einmal alles, weil dann weiß ich, dass ich nach 3 Jahren einen funktionierenden Rechner habe, den ich ungefähr für die Hälfte verkaufe. Und mit der Hälfte kann ich mir wieder den nächsten kaufen, der mich dann nur die Hälfte kostet.
Das amortisiert sich dann, ja.
Es ist einfach so die Frage, wie viel Geld du verlieren willst, ne? Also es klingt jetzt halt snobby, aber ich, wie heißt dieser sehr schlaue Spruch so? Billig kann ich mir nicht leisten. Und es ist halt, also billig, wer billig kauft, ne, kauft zweimal. Das ist das Erste, ja. Mhm. Und wer schon mal versucht hat, Podcast-Equipment billig zu kaufen, weiß auch, dass das auch nicht geht, ne? Also dieser H2, was kostet der? 160, 180?
Der 100.
Naja, das kostet der H1.
Ah, stimmt. Den H2 habe ich auch gut geschossen, aber dafür habe ich 130 Euro bezahlt.
Gut, hast du günstig bekommen. Also ich hatte ihn eher so in der 150er-Region. Und damit bist du natürlich jetzt, das ist ein wahnsinniges Aufnahmegerät, super geil, perfekter Klang, traumhaft. Aber das ist halt für diesen einen Anwendungszweck jetzt bist du halt beschnitten. Ne?
Ja, ja.
Und das heißt, du wirst, wenn du irgendwas anderes machen willst, musst du was anderes kaufen. Hier ist schon so ein H2-Aufsteckmikrofon dabei. Und naja, wenn wir schon da so einsteigen, warum ich jetzt überhaupt so viel Geld ausgegeben habe für den Mist, der, was man ja braucht, sind ja die phantomgespeisten XLR-Stecker für die Headsets. Und da ist halt der Zoom sogar das billigste, was du kaufen kannst, was viermal phantomgespeist XLR machen kann.
Viermal, ja, ich kenne noch die Tasker mit 2, aber...
Genau, aber das Ding kostet nicht viel weniger als dieser Zoom.
Echt nicht? Ja, ja. 360.
Ja, und dafür kriegst du den jetzt.
Ach echt, krass. Ja. Das muss man sich echt mal überlegen.
Also ich versuch's halt dadurch zu erklären. Ne? Also man muss immer auch so Wertverluste mit einsehen. Und so. Und man merkt, wie ich jetzt hier über Minuten versuche, mir das schön zu reden, diese Summe Geld ausgegeben zu haben. Aber wer andere Podcasts hört, weiß, dass ich die auch dieses Zeug auch sehr gerne verleihe. Und das Scheiße, jetzt werden die alle fragen. Nee, aber also das, ne, das muss ja auch genutzt werden, ne? Natürlich, das ist wichtig, dass das dann natürlich auch in treue Hände übergeben wird. Damit auch durchaus schon mich mit Leuten gezankt, gesagt, du brauchst nichts zu kaufen.
Ich hab das schon.
Das ist da und so, aber so. Naja. Kurzer Exkurs waren.
Kleiner Exkurs, ich versuche mal wieder die Brücke zurückzuschlagen. Also das Equipment. Du hast am Anfang bestimmt das Equipment von Tim benutzt?
Ja, naja, am Anfang, da war die Welt ja noch in Ordnung. Da habe ich noch Auftraggeber in Europa gehabt und bin morgens auch immer in die Meta-Ebene gefahren zu Tim ins Studio und habe mich da ins gemachte Nest gesetzt.
Oh, das ist ja immer, das war sehr schön, ja.
Das war großartig und dann kam irgendwann... dann hatte ich, dadurch, dass es Europa-Einsätze waren, immer höchstens so, ja, 3-4 Tage oder sowas, die ich dann mal auf Reise war. Und dann hatte ich auch von Tim einige Zeit so ein Headset, wo ich, das ich dann mitnehmen konnte. Und das hätte ich jetzt theoretisch auch immer noch benutzen können. Aber dann kam irgendwann die Zeit, wo meine Dienstreisen sich leider immer weiter von dem europäischen Kontinent entfernt haben und dadurch dann natürlich auch so die Aufenthaltsdauer länger wird, weil man sich so Interkontinentalflüge nicht für 4 Tage Aufenthalt gibt. Und dadurch kam dann immer mehr die Notwendigkeit, dass ich eigenes Equipment habe. Die kam auch durch andere Dinge, aber das wissen nur sehr eingefleischte Leute.
Dass du wolltest jetzt sagen, leider nicht mehr auf dem europäischen Kontinent arbeitest, sozusagen durch die Gegend jettest, da würden sagen viele, geil, den Job hätte ich gerne.
Ja, ich meine, ich hätte den Job ja auch nicht angenommen, wenn ich das nicht auch irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt oder wenn ich das nicht auch insgesamt angenehm finden würde. Oder beziehungsweise wenn ich nicht diesen Abwechslungsreichtum sehr schätzen würde. Aber es ist tatsächlich auch mit größeren Einschränkungen in der im persönlichen Leben verbunden. Ne? Also ich meine sowas wie, dass du auf einmal Zeitzonen und sonst was berechnen musst, um dein Podcast-Hobby weiterführen zu können. Mhm. Dass du bei mehr Geburtstagen deiner Freunde nicht anwesend bist, als dir recht ist. Viele Sachen im privaten Bereich leiden da eben.
So, das kann man auch nicht ewig machen, ne?
Nö, da altert man auch bei und ja, also das hat eben Vor- und Nachteile, ne? Also man muss eben sehr, sehr viel private Prioritäten irgendwie aufgeben. Und wenn man das dann über ein paar Jahre gemacht hat, dann blickt man dann eben auch da drauf und sieht, okay, das ist vielleicht gerade ein bisschen viel oder so.
Mhm. Ein bisschen viel ist bei dir gut. Also ich erlebe dich in 1000 Töpfen rühren. Logbuch Netzpolitik ist wie gesagt einer und wo du seit 4 Jahren relativ regelmäßig dabei bist. Ich finde übrigens cool, dass wenn einer von euch keine Zeit hat, dass ihr dann noch Gäste mit hinzunimmt und so. Auch die letzte Folge mit André, die habe ich natürlich gleich weggeschrotet. Du sagst auch, du bist Podcast-Hörer. Die wenigsten Macher, die ich bisher hatte, sind regelmäßige Podcast-Hörer.
Echt?
Ja. Ah, ich sage, sie hören ein oder zwei Podcasts, manche ein paar mehr. Sie interessieren sich aber viel mehr fürs Machen.
Ja. Wie soll ich das jetzt?
Was gibt dir das Hören von Podcasts?
Ach so, okay, das ist eine sehr viel schönere Frage. Podcast, also also ich glaube, es gibt viele, viele Sachen dazu. Also meine Standardantwort ist eigentlich immer so, Podcasts haben mich aus der Beschaffungskriminalität erlöst, weil ich war ja früher hörspielabhängig und
du auch.
Dann habe ich halt immer armer Mann und so, dann habe ich halt den Ohrraub begangen und habe die illegal heruntergeladen. Und das ist ja schlecht für die Verwertungsindustrie, wenn man sowas macht. Und deswegen bin ich dann irgendwann auf Podcasts umgestiegen. Insofern ist alles längst verjährt. Und dann bin ich halt habe ich Podcasts gehört. Und das Schöne daran ist einfach, dass die Sendungen nicht irgendwie unterbrochen werden von irgendwelchen beknackten Werbungen, solange man deutsche Podcasts hört, und auch die amerikanischen Podcasts werden von sehr angenehmer Werbung, wenn überhaupt, unterbrochen. Und es wird sich darin Zeit genommen, irgendwie dieses Thema zu behandeln. Und das ist angenehm. So, wenn man da Leute hat, die irgendwie ein Thema erörtern und ich dabei was lerne, dann ist das sehr schön. Ich weiß nicht genau wieso, aber mir ist das sehr wichtig, dass ich irgendwie beschäftigt werde. Mir wird schnell langweilig und ich brauche irgendwie was neu ist, worüber ich nachdenken kann. Und über Dinge, die ich schon kenne, denke ich nicht mehr nach. Und über Dinge, also jetzt Leute, die irgendwie nur über irgendwas reden, oder die halt was weiß ich reden, um zu reden, das langweilt mich dann auch sehr. Und insofern interessieren mich eben so Formate wie selbstverständlich Chaos Radio Express oder jetzt ja CRE von Tim, in denen eben, weiß ich nicht, ne, das war halt irgendwie, das ist ja Bildungsprogramm vom Feinsten.
Pur. Also ich gebe das auch gerne mal meinen Eltern oder wenn bei bestimmten Themen, wo ich sage, das interessiert bestimmte Persönlichkeiten in meinem Umfeld, dann kriegen die das auch mal per E-Mail von mir zugetragen.
Genau, und da kann man so schön bei abschalten und du kannst halt irgendwie, gut, jetzt habe ich in letzter Zeit schalte ich wenig ab, aber du kannst halt, was weiß ich, dann mal so einen Podcast anmachen und zum Beispiel heute gemacht, Fahrradpflegen. Ja, dann hörst du das an, dann ist diese, dann ist diese Fahrradschrauberei irgendwie nicht so nervig, sondern du hast halt irgendwie was Schönes, was du dazu lernst. Wobei ich zugeben muss, heute habe ich relativ wenig gelernt. Aber das finde ich daran schön. So, man nimmt sich die Zeit. Und was, glaube ich, sehr, 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 sehr wirkt bei Podcasts, ist natürlich auch so diese persönliche Ebene. Was ich natürlich bei Leuten habe, die ich regelmäßig höre. Und was ich natürlich auch merke, immer mehr, je länger wir diesen Podcast machen, so, die Hörerzahlen steigen ja auch schon durchgängig eigentlich stetig. Oder ich weiß nicht, ob der Anstieg ist wahrscheinlich nicht mehr so steil wie am Anfang oder so oder wie zwischendurch mal. Also werden immer mehr Hörer. Und man baut ja dann auch so eine eigene Beziehung zu der Sendung auf oder zu denen, die da sprechen. Also zum Beispiel irgendwie jemanden wie, Tim ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ja. Nehmen wir hier, was weiß ich, Freakshow, Dennis Ahrens, den Huckel. Das sind Leute, die mit denen ich eigentlich in meinem Leben ganz, ganz wenig nur zu tun hatte. Die sieht man dann immer mal wieder, ne? Im CCC habe ich heute auch wieder gesehen. Dann sagt man Hallo und man hat halt so dieses, ja, den kenne ich ja seit Jahren. Und das hast du halt bei den Leuten, die du hörst, natürlich auch. Und das sind dann eben, irgendwann werden das irgendwie, keine Ahnung, treue Begleiter ist jetzt irgendwie so ein abgedroschener Begriff, aber man fühlt sich dann auch in so einer Sendung zu Hause und hört die halt sehr gerne. Und auch wenn man sowas wie Freakshow, ich meine, das kann sich keiner am Stück anhören, ja.
Ich tue es.
Da kriegst du, ja, okay, dann hast du irgendwie, bei deinem Job kann man es wahrscheinlich machen, so ich kann es nicht.
Ich bin Programmierer, Entwickler.
Ja, echt, ich kann beim Programmieren kann ich nichts hören, aber was ich einfach meine ist, so, dann unterbricht man mal, ne, oder hört das zum Einschlafen. Und wenn du jetzt mal die Anzahl der Freakshow-Sendungen kumulierst oder die Anzahl der Freakshow-Sendestunden addierst und dazu rechnest, dass ich in der Regel nach einer halben Stunde einschlafe und dann die Freakshow am nächsten Tag weiterhöre, dann kannst du ja ungefähr mal dividieren durch halbe Stunden. Dann weißt du, wie oft ich mit den Typen im Ohr eingeschlafen bin.
Ziemlich, so fast jeden Abend.
Und das ist ja schon ganz cool. Und dann gibt es natürlich auch andere Formate, die man dann sehr angestrengt hören muss. Also Freakshow, würde ich jetzt sagen, ist schon, obwohl das ja in den Kommentaren immer Leute ganz anders sagen, aber Freakshow ist für mich halt so ein leichte Kostformat.
Ja, nebenher.
Genau, ne? Da muss man auch jetzt nicht alles hören. Das ist jetzt auch nicht immer weltbewegend, was da besprochen wird. Obwohl es Apple ist. Und dann kannst du halt irgendwie, dann gibt es natürlich andere Formate, bei denen kann ich halt, die kannst du halt nicht nebenbei hören. Ne? Sowas wie CRE oder Alternativlos, kann man nicht zum Einschlafen hören. Einzige Ausnahme, die ich mache, ist dann der Florian Freistetter mit den Sternengeschichten. Das ist auch vom Inhalt her überhaupt nicht zum Einschlafen geeignet. Höre ich aber trotzdem häufig zum Einschlafen und höre ich dann am nächsten Tag nochmal. Und so ist halt die geile Mischung zwischen chillen, was anderes machen können, was beim Lesen nicht funktioniert, und irgendwie auch diese persönliche Sache mehr dazu zu haben. Und das ist halt einfach cool, ja. Das ist also vielen anderen Medien enorm überlegen. Und was jetzt den eigenen Podcast und Mitteilungsdrang von anderen Personen angeht, darüber habe ich mir vorgenommen, mir heute kein Urteil darüber zu erlauben. Aber ich finde, dass es wichtig ist, auch selber Podcasts zu hören. Nicht nur, weil das einfach grundsätzlich gut ist, aber auch, weil man dadurch natürlich auch so selber irgendwie seine eigene Nische mehr findet, ne? Also mehr drüber nachdenkt, was möchte ich denn für einen Podcast machen, weil du hast ja keine Chance. Und ja klar, du hast eine Chance. Vielleicht ist es sogar besser, keine Podcasts zu hören, weil man dann nicht versucht, anderen nachzueifern, sondern irgendwie seinen eigenen Weg geht. zu podcasten.
Und was gibt es dir, Podcast-Macher zu sein?
Das ist natürlich eine gute Frage.
Danke.
Die Antwort hat sich, glaube ich, so auch im Laufe der Zeit gewandelt. Und ich habe vor ein paar Wochen habe ich mir auch mal Logbuch Netzpolitik Folge 1 angehört. Deswegen wusste ich auch gerade den Titel. Und habe gemerkt, dass sich das ja auch sehr geändert hat, wie ich bei Logbuch Netzpolitik auftrete. Also so da war ich halt sehr, sehr vorsichtig und reserviert und so und habe dann, ich glaube, das kann man mit einigen Folgen halt, die jetzt irgendwie in letzter Zeit gelaufen sind, halt auch kaum noch vergleichen, wie halt die erste Folge Logbuch Netzpolitik war. Aber da war das halt irgendwie so eigentlich okay, wenn Tim Pritlaff sagt, mach mal einen Podcast zusammen, dann gehst du da hin und machst das. So, das ist halt, ich meine, das ist halt irgendwie so, das macht man nicht. Und so habe ich da, glaube ich, auch mit angefangen, das zu machen. Ich hatte natürlich schon auch Bock, selber zu podcasten. Aber die Herausforderung bei Logbuch Netzpolitik war und ist ja, dass wir da ein Thema haben. So, und das ist mir eben auch wichtig, wenn ich schon Leute voll laber, dass ich denen etwas erzähle, was ich irgendwie wichtig finde. Ja, und was ich glaube, was für die Menschen erhellend ist. Und deswegen habe ich auch anfangs an Logbuch Netzpolitik durchaus gezweifelt, weil ich mir sicher war, dass die Leute. Also für mich war und ist ja, seit ich bei Netzpolitik.org angefangen habe zu schreiben, das war, glaube ich, 2003. Nee, ach Quatsch, Bullshit, 2003. 2000. Ich weiß nicht mehr, wann ich mein Studium abgeschlossen habe. 2010? 2009 oder 2010 müsste ich, 2009 oder 2010 müsste ich bei Netzpolitik.org angefangen haben. Mhm. So lange setze ich mich jetzt irgendwie jeden Tag mit Netzpolitik auseinander.
Wirklich jeden Tag?
Ja. Also, naja, gut, auch nicht wirklich jeden Tag, weil ich in letzter Zeit mir Hygiene verordnet habe, Computerhygiene. Also Wochenende und so wird versucht, also ich bleib einfach dem Gerät fern, wenn es sich arrangieren lässt. Doch schon so. Das ist ja jetzt noch nicht mal so lange, ne? Also sagen wir mal 2009, das wären ja jetzt ungefähr 6 Jahre oder so.
Ja, nicht so lange. Also
die Netzpolitik ist ein paar Jahre älter, ne? Markus hat hat das 2004 angefangen, das Blog, ne? Und da war das Thema, er war der Pionier, so, ne? Also er hat ja auch den Begriff geprägt und überhaupt dieses Thema.
Ja.
Gut, das ist irgendwann auch nochmal, ich meine, es gibt die Netzpolitik nicht wegen Markus Beckedahl, und es hätte auch früher oder später die gleiche Aufmerksamkeit für diese Politikbereiche gegeben, aber ne, er ist derjenige, der halt
den Begriff geprägt hat
und erkannt hat, dass das jetzt einfach Politik ist, Punkt. Mhm. So, und das wird auch irgendwann vorbei sein, dass man das Netzpolitik nennt. Das wird irgendwann Politik sein. So.
Hoffe ich drum.
Ja. Aber okay, wo war ich hin? Genau, also so seit Jahren setze ich mich damit auseinander und ich hatte, glaube ich, auch irgendwann oder ich verliere zwischendurch immer mal wieder auch den Bezug dazu, wie gut andere Leute davon Bescheid wissen.
Das
ist ganz normal, ne? Also es ist ja ganz normal, dass irgendwie Leute so, du vertiefst irgendwie ein Thema, die Jahre vergehen und irgendwann merkst du, oh fuck, ich kann mich ja gar nicht mehr mit anderen darüber unterhalten. Kann ich auch nicht wirklich. Also ich kann mich nicht über Netzpolitik unterhalten mit Leuten, die jetzt von dem Thema signifikant weniger Zeit in ihrem Leben opfern, die diesem Thema signifikant weniger Zeit in ihrem Leben opfern als ich. Mhm.
Du müsstest immer und immer wieder beim Urschleim anfangen und immer wieder erklären, was denn, wie du auf welche Gedankengänge kommst. Und
genau
das macht so ein kleines Problem.
Genau, aber du kannst natürlich andererseits, kannst du ja nicht dich hinstellen und sagen, ja, oder ich finde es halt auch total scheiße, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier der Experte und mit dir habe ich keinen Bock zu reden und ich weiß das sowieso alles viel besser als du und da musst du mir halt vertrauen, aber ich habe jetzt auch weder Zeit noch Lust, mich mit dir darüber zu unterhalten.
Wie das viele Experten machen.
So, das geht natürlich auch nicht. Also denke ich mir halt irgendwie natürlich auch, dass mit Logbuch Netzpolitik schon dafür gesorgt werden soll, dass den Menschen diese Themen näher gebracht werden. Und ich bin bemüht, und ich weiß, dass ich es oft nicht hinkriege, aber ich bin bemüht, den Leuten die Themen so nahe zu bringen, dass ich glaube, dass sie das verstehen.
Oh, also ich denke, du schaffst das schon ganz gut.
Na, mal mehr, mal weniger, ne? Also du musst dich halt irgendwie muss sich halt zusammenreißen. Also ich meine, ich habe jede einzelne Folge Logbuch Netzpolitik gehört, bei den meisten war ich dabei und ich nehme natürlich dann häufig irgendwie Bezug. Ich habe auch jetzt irgendwie vor ein paar Folgen mal gesagt, so, also wenn ihr jetzt zuhören wollt, ne, dann hört euch gefälligst alle Folgen an. Aber das geht natürlich nicht, ist ja total vermessen, ja, überhaupt auch zu meinen, dass ich irgendwie den Leuten abverlangen könnte, sich irgendwie 150 Folgen, im Schnitt wahrscheinlich anderthalb Stunden, mein Gelaber anzuhören. Das kann ich denen ja gar nicht zumuten. Also muss ich halt irgendwie zumindest da, wo ich weiß, okay, da erreiche ich jetzt auch eine nennenswerte Anzahl Leute, da macht es dann wenigstens Sinn, ja, sich zusammenzureißen und das sich sein Bestes zu tun, die Sachen vernünftig zu erklären, um hoffentlich halt einem Bildungsauftrag, den ich mir irgendwie da selber gesetzt habe, gerecht zu werden.
Dein Bildungsauftrag ist also, Netzpolitik breiter und bekannter zu machen?
Das ist ein scheiß wichtiges Themenfeld und ich würde es ja nicht machen, wenn ich da nicht dran glauben würde, dass das wichtig ist. Ja, also ich, wie gesagt, mir geht es darum, dass die Menschen von diesen Dingen erfahren, dass die Menschen von diesen Themen eine Ahnung haben, dass die informiert irgendwie in die Zukunft dieser Gesellschaft gehen. Und wenn ich, und natürlich möglichst mit meiner Meinung. So, und gleichzeitig, ne, habe ich natürlich schon den Anspruch, auch die Themen zumindest die Meinung der Gegenseite vernünftig zu schildern. Und das gelingt mir halt manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich hab den Anspruch. So, das heißt, was treibt mich jetzt an, Logbuch Netzpolitik zu machen? So, ich glaube, dass das wichtig ist. Ich will den Leuten da irgendwie was erklären. Ich will mir selber, bilde ich mir ein, inzwischen halt ein bisschen was von dem Thema zu verstehen und dieses Wissen zu teilen. Und natürlich macht es auch einen Heidenspaß, darüber zu reden und Sachen zu erklären. Ich meine, ich würde nicht irgendwie so viele Sendungen gemacht haben, wenn ich nicht am Ende auch irgendwie Freude daran hätte, anderen Leuten zu erklären, wie sie bitte schön auf die Welt blicken sollen. Ja. gleichzeitig. Ne, machst du das natürlich, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn die Sendung nicht so erfolgreich wäre, wie sie es jetzt geworden ist. Weil es mir darum natürlich geht, meine wenige Zeit, die mir auf diesem Planeten vergönnt ist, irgendwie da zu investieren, wo sie irgendwie zum Wohle von vielen Menschen ist. Und ich habe den Eindruck, dass, oder ich weiß es nicht, ich kenne unsere Hörer, ich kenne nur sehr wenige davon. Ja, ich habe den Eindruck, dass es gelungen ist, mit dem Konzept, was sich jetzt über Jahre irgendwie eingeschliffen hat, da steht jetzt auch keine größere kein größerer Masterplan oder kein größeres Konzept dahinter, was irgendwann einmal explizit geäußert worden wäre, sondern das hat sich einfach so eingeschleift, wie die Sendung jetzt ist. Und ich bilde mir ein, dass wir damit eine in der Regel unterhaltsame und informative Sendung machen. Und das ist mir, das sind die Dimensionen, auf denen ich das optimieren möchte. Wenn es die Leute nicht mehr unterhält, werden die Hörer und Hörerinnen sich das nicht mehr anhören. Und wenn es nicht Inhalt hätte, dann würde ich die Sendung nicht machen wollen.
Also was ich ja ganz besonders beeindruckend finde, ich höre immer noch zu, auch wenn zum 100. Mal die gleiche Sau durchs Dorf getrieben wird, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Ich meine, klar, ihr kürzt das natürlich immer mehr ab, dann der hat schon wieder von Vorratsdatenspeicherung erzählt und jener kommt wieder mit einem blöden Kommentar um die Ecke. Und ihr braucht auch nicht mehr so in die Tiefe gehen, weil das Thema ist endlich mal in der Bevölkerung angekommen. Ich habe schon das Gefühl, dass ihr neue Phänomene aufnehmt, sie ziemlich gut erklärt und ich zum Beispiel auch mal einfach eine Folge Logbuch Netzpolitik meinen Eltern geben kann oder meiner Oma geben kann und sagen kann, hier, hör mal rein, darüber mache ich mir gerade Gedanken.
Das freut mich, dass uns das gelingt. Und da siehst du zum Beispiel, da hast du eine, da siehst du auch so ein Spannungsfeld. Ne? Es geht nicht nur darum, ob ich Bock habe, Vorratsdatenspeicherung zum 10. Mal zu erklären. Es geht ein bisschen auch darum, haben die Hörer und Hörerinnen Bock, sich da zum 10. Mal anzuhören. Mhm. Und der Standardmodus ist halt, dass Leute Podcasts abonnieren. So, das scheinen immer noch die meisten zu tun. Die größere Anzahl der Downloads kommen eben von Abo-Playern. Und das ist ja auch gut so. Es gibt aber natürlich auch immer wieder Leute, die zum ersten Mal dazu stoßen. Und für die musst du natürlich, die muss ja auch irgendwo abholen. Die will ich ja auch abholen. Ich will die ja für dieses Themenfeld begeistern. Ich will ja stramme Netzaktivisten aus denen machen, die, ja, natürlich. Und das ist.
Die Linus Neumann Podcast Armee oder wie?
Das ist eine Propagandasendung, ganz klar, natürlich.
Schön. Ja,
also, Propagandasendung war natürlich ein bisschen übertrieben, aber es geht natürlich, also, ja, mir geht es darum, dass die Leute interessiert werden. Und du hast natürlich das Problem. Markus, wir haben ja, wann war das? Vorgestern haben wir ja diesen Netzpolitik.org war zu Gast, oder ich war zu Gast bei Markus und André. Da haben wir da über diese Netzpolitik-Geschichte gesprochen. Und dann hat Markus gesagt, ja, die Zeitungen, ne, die müssen dann irgendwie sich ein Panorama-Teil leisten und hast du nicht gesehen und ein Apple, hier neues iPhone und hier nackte Brüste und hier irgendwie neuer Film oder so, um irgendwie den Leuten die Leute irgendwie dazu zu bringen, das zu lesen, und die wenigsten lesen dann den Politikteil oder das Feuilleton, ja, womit die man sich dann fürs Renommee und auch fürs eigene Gewissen und auch für den eigenen Anspruch in diese Zeitung schreibt. Ja, die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist stolz auf ihr Feuilleton und stolz auf ihren Politikteil, und würden die Leute das kaufen, würden sie auch nur das drucken. Ja, die würden nicht irgendwie ein Auto und ein Reiseteil oder was sie alles sich da noch reinquetschen, ja, würden sie wahrscheinlich nicht machen.
Und du meinst also, sie brauchen ein Vehikel, um die eigentlichen Informationen, über die sie schreiben möchten, unter das Volk zu bringen?
Eine Zeitung rauszugeben ist natürlich nochmal sehr viel komplexer. Die sind dann irgendwie finanzielle Ansprüche eines Verlages gebunden und müssen ihr Geld alle damit verdienen. Aber in der Zeitung, ein paar Sachen sind da einfach drin, weil sie Leser anziehen. Mhm. Ja. Ich meine, guck dir doch mal Spiegel Online an. Das kannst du, je nachdem, welche Tageszeit ist, packst du dir an den Kopf Und teilweise sind da halt auch wichtige politische Themen drin. Und das ist nicht durch Zufall so, dass die ihre redaktionelle Auswahl so machen, dass sie genug Bullshit drin haben, um ihre große Leserzahl noch zu erreichen und den immer mal wieder nochmal so ganz kurz so was Wichtiges runterzumogeln, dass die auch nochmal ein bisschen politische Bildung kriegen. Mhm. Ja. Und also um das jetzt mal, du mal merkst, ich bin ein sehr zynischer Mensch. Und bei Logbuch Netzpolitik müssen wir natürlich darauf achten, dass wir irgendwie sagen, okay, das muss unterhaltsam genug sein, um uns Spaß zu machen, das muss unterhaltsam genug sein, um den Hörerinnen und Hörern Spaß zu machen und das muss inhaltlich zumindest ausreichend sein, dass man da von einem Bildungsprogramm sprechen kann. Mhm. Und wenn mir das nicht gelingt, dann kriege ich auch in den Kommentaren relativ gut Flack dafür. Also wenn wir mal ein Thema, gerade sowas wie Vorratsdatenspeicherung, da passiert das natürlich dann, dass man dann eben bei der 100. Sendung zu dem Thema auch mal die Neutralität und Ausgewogenheit der Berichterstattung so ein bisschen hinter sich lässt. Und dann hast du natürlich Leute, die, und dann explorierst du mal in andere Bereiche und dann hast du natürlich auch Leute, die sagen, ey, was ist das denn hier für eine Scheiße so? Ihr habt hier einen Auftrag und eine Verantwortung in dem, wie ihr Sachen darstellt. Und häufig rege ich mich fürchterlich über so Kommentare auf, weil sie eben recht haben. Ja, das sind die schmerzhaftesten.
Naja, aber es kann ja auch Konzept sein. Also man muss ja nicht immer perfekt sein.
Ja, ich glaube, perfekt ist keine einzige Sendung. Logbuch Netzpolitik ist perfekt und ich versäume es sehr häufig. Also wenn uns in den Kommentaren ein Fehler angezeigt wird, dann bin ich eigentlich, ist es mein Anspruch, den in der nächsten Sendung zu korrigieren.
Das finde ich verdammt gut.
Mache ich aber andauernd nicht. Also verpenne ich. Ja? Vergesse ich und
so das, was ich mitbekomme, finde ich gut.
Ja, wir haben relativ schon durchaus mal mehr Fehler drin gehabt.
Mach doch einfach mal eine Errata-Sendung.
Ja, habe ich auch mal gedacht, aber dann habe ich irgendwann gesehen, bei diesem Podlove gibt es irgendwie so Statistiken und dann habe ich gesehen, wie lange man brauchen würde, um sich alle Logbuch-Netzpolitik-Folgen anzuhören. Kannst vergessen. Kannst du nicht mehr machen. Ich glaube, das ist inzwischen halt über einen Tag oder viele Tage.
Sag, glaub mir, es gibt Leute, die schaffen das.
Ja,
die habe ich dazu gebracht dann hören die erstmal, schroten die einmal einen Podcast komplett durch bis zur aktuellen Folge. Und dann nehmen sie sich den nächsten. Also das Binge-Watching ist auch beim Podcast Binge-Hörigen im Endeffekt. Binge-Listening.
Ich wollte noch einen Punkt kurz dazu sagen. Eine Sache, die mir bei die mich auch bei Logbuch Netzpolitik sehr, sehr signifikant antreibt, das weiterzumachen. Zwei eigentlich. Ich habe das jetzt gerade wieder gesehen, als wir diesen Logbuch Netzpolitik zu Netzpolitik.org gemacht haben. Den haben wir natürlich auch auf Netzpolitik.org veröffentlicht. Mhm. Und da wurde ich dann wieder mit dem konfrontiert, was Netzpolitik.org Kommentare sind.
Oh, das möchte ich nicht wissen.
Und eigentlich Kommentare in diesem Internet, wir müssen das Thema jetzt nicht vertiefen, aber wenn du schreibst, kriegst du sehr viel rabiatere Kommentare. Mhm. Und wenn du nur irgendwie deine Stimme oder die Stimme einer anderen Person dazu hast, geht das einfach sehr, sehr viel besser. Das heißt, du wirst sympathischer. Ich habe also bei Netzpolitik.org die Kommentare, das habe ich irgendwann mir einfach nicht mehr angetan. Das habe ich grundsätzlich einfach weggelassen. So, ich hatte kannst du nicht erzählen, ist natürlich habe ich ja jetzt, aber ist total asozial auch. Ja, schreibst irgendwie auf der was weiß ich, wie würde man das nennen, der Netz-Community oder sowas. Ne? Mhm. City ist ein Berliner Stadtmagazin. Du schreibst da und irgendwann liest du halt die Kommentare nicht mehr. Deiner eigenen Leser, und zwar deiner treuesten Leser, derjenigen, die sich so und Leserinnen, die sich so vertieft haben mit deinem Thema, dass sie sogar einen Kommentar schreiben. Gut, viele fangen auch an, ohne den Artikel gelesen zu haben. Okay, dann kannst du auch direkt Skip drücken, ne? Aber ich fand das wirklich auch nichts, worauf ich stolz war, dass ich mich irgendwann mich den Kommentar nicht mehr ausgesetzt habe. Ich wusste, das fließt alles bei Markus rein. Und wenn irgendwas Wichtiges ist, dann wird er mir schon Bescheid sagen. Und das ist nichts, was besonders cool ist. Oder? Das ist,
kann das aber voll verstehen. Also ich lese schon Kommentare nicht mehr, weil ich mir die meiste Zeit ins Gesicht schlagen möchte.
Ja, aber du musst ja,
du hast das erstellt. Ich meine, es ist dann oft, sind da Beleidigungen drin, ist eine Art und Weise der Ansprache drin, die, also wenn ich diesen Artikel erstellt hätte, dann würde mir das wehtun.
Das sowieso. Ich meine, natürlich tut das, also wenn du das nicht gewohnt bist und wenn du bei Netzpolitik.org arbeitest, bist du das relativ schnell gewohnt, dann tut das natürlich auch weh. Ich wollte ja zurück zum Podcasten kommen. Der durchschnittliche Netzpolitik.org-Artikel hat sehr viel unangenehmere und respektlosere Kommentare als die durchschnittliche Sendung Logbuch Netzpolitik. Und ich sag ja nichts, ich sag ja inhaltlich nichts anderes. Wobei wahrscheinlich sage ich auch mal inhaltlich was anderes, als ich vielleicht vor so und so vielen Jahren bei Netzpolitik.org mal geschrieben habe. Aber es ist einfach dadurch, dass man da die Stimmen hört und dass man vor allem die Ironie raushört. Das ist eine Sache, die mir bei der Schrift immer wieder zum Verhängnis auch wird. Wenn ich was schreibe und da irgendwie eine zynische Anspielung mache, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass die Leser und Leserinnen wissen, wie ich drauf bin, wie ich das meine und in dem Moment lachen und sagen, haha, hier Neumann wieder Witz gemacht. Sondern die denken dann halt vielleicht auch, dass das irgendwie eine Meinung ist, die ich da allen Ernstes vertreten würde. Und dann hast du die auf einmal in den Kommentaren, dann gehen die ab und dann hast du denen den Tag versaut und die dir.
So, das, super.
Ja, und das ist ja scheiße. Ne? Und das hat dann irgendwann auch dazu geführt, wie gesagt, dass ich mich den Kommentaren nicht mehr gewidmet habe, was eine absolut arrogante Art ist, die ich halt auch scheiße finde. Aber die ich irgendwie dann auch für mich selber, musste ich das halt so machen. Der schlimmste Kommentar übrigens, ich muss jetzt erst noch zu Ende erzählen. Bei dem Podcast kriegst du sehr viel rücksichtsvollere Kommentare, weil die Leute, also die ärgern sich auch. Ja? Da sagst du irgendwas, was denen nicht passt und dann werden die knatschig. Und dann zu Recht. Und sitzen da und hören sich das an. Die investieren eine Stunde, muss man ja auch sehen, die Personen investieren mehr Zeit in die Gedanken, die ich von mir gebe, wenn ich podcaste.
Ich glaube aber, das ist es auch. Also auf der einen Seite ist es bei einem Podcast wesentlich schwerer zu kommentieren, weil du musst die Webseite aufmachen, du musst dann erst da runterscrollen und in das Comment-Feld was einhacken. Weißt du, bei dem Artikel, bei dem du liest, du bist gerade durchgelesen, dann bist du da unten. Und genau, und dann crushst du da den ganzen Scheiß rein, der in deinem Kopf rumschwebt. Und beim Podcast hörst du erstmal weiter zu, denn du machst dir Gedanken darüber. Du kriegst oft mit, klar, du kriegst Ironie in der Stimme mit, du kriegst den Zynismus mit, du kriegst, dass sich darüber lustig machen oder auch, dass du Advocatus Diaboli spielst und sowas. Das kriegt man über die Stimme ja relativ schnell mit. Und dann macht man sich noch mehr Gedanken und wenn man dann noch die Zeit findet, noch einen Kommentar dazu zu schreiben, indem man auf diese Webseite geht, dann hat man schon so viel so sehr durchdacht, dass dieser ganze Rotz, den man am ersten Affekt rausrotzt, natürlich nicht mehr da ist.
Also das einerseits und ich glaube halt dadurch, dass man die Stimme hört und die Person dann kennt und so, dann ist das einfach angenehmer. Aber wie gesagt, Leute, ich verlange den Menschen ja auch sehr viel mehr ab. Die müssen irgendwie eine durchschnittliche Logbuch-Netzpolitik-Sendung eine Stunde oder sowas, müssen die sich anhören. Gut, es ist nicht immer so, dass sie die Sendung zu Ende hören, bevor sie kommentieren. Wir haben häufig Leute, die, oder was heißt häufig, immer mal wieder, aber das ist dann auch ganz cool, die dann so einen Kommentar absenden und dann so, zu dem und dem wollte ich Folgendes sagen, la 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 la, senden. Und dann kommen so 10 Minuten später, kommt er, ja, scheiße, Mist, ja, hast du gesagt, nächstes Mal höre ich erst zu Ende. So.
Ja, ja, genau.
Und das musst du mal überlegen. Da würde halt, wenn du in so einem Text, würde sich ein, also es ist mir bei geschriebenen Texten ganz selten passiert, dass eine Person, die einen Kommentar geschrieben hat, und der Kommentar war jetzt, sagen wir mal, unter Betrachtung des Gesamttextes nicht ganz so gehaltvoll, wie die Person vielleicht beim Schreiben dachte. Ja? Dass sie dann noch darunter freundlich sagt, ach, unaufmerksam von mir oder halt zu schnell geschossen und noch von sich aus einen Fehler einräumt mit einem Smiley. Das passiert mir halt, das passiert mir beim geschriebenen Text nie. Wenn du dann den Leuten sagst, steht doch da oben, habe ich doch gesagt, was du meinst. Dann sagt, nein, steht da nicht, das musst du mehr behandeln oder so. Also die Kommentare, diese Kommentarkultur bei geschriebenen Texten ist einfach rabiater und das ist angenehmer am Podcasten. Letzter Punkt, dann höre ich auch auf, ist die Liebe, oder ja, Liebe ist auch übertrieben, die das Wohlwollen, was viele von den Hörenden äußern, so, dass sie sich mal bedanken, dass man halt mal auf einer öffentlichen Veranstaltung, die jetzt mit Netzpolitik zu tun hat, auch mal von jemandem angesprochen wird. Häufig sagen die Leute dann einfach nur so, guten Morgen Linus, dann weiß man schon Bescheid oder so, ne? Weil die Sendung immer so anfängt. Und dass dieser Zuspruch, das habe ich halt bei Netzpolitik.org in sehr wenigen und seltenen Fällen mal bekommen. Und bei dem Podcast ist das doch sehr häufig. Und bei natürlich auch bei unseren Gästen, ne? Bei den regelmäßigen Gästen, Thomas Lohninger, André Meister, die kriegen ja auch entsprechenden Zuspruch und Dank für die Zeit, die sie da investieren. Und das ist natürlich echt richtig geil. So, das ist einfach richtig cool, was man dann auch irgendwie so mal an der Nachricht dazu geschrieben bekommt, dann einfach mal irgendwie so eine E-Mail so, ey, ich finde das cool, dass ihr das macht und ich höre das irgendwie so und so. Und dass man da irgendwie merkt, so, ja, okay, cool, ich hänge wirklich jeden Abend, höre ich einen Podcast zum Einschlafen, seit Jahren jetzt, ja. Und dann kommt halt irgendwie jemand zu dir und sagt, ey, ich habe gestern beim Einschlafen deinen Podcast gehört. Und dann denkst du halt so, yo, fuck, ey, dieser Mensch so, der mag das so, der tut sich das irgendwie
tolles Gefühl, ja.
Ja, und das ist halt cool. Ja, natürlich ist das geil. Und wenn ich, also es wäre jetzt auch verlogen zu sagen, dass mich das nicht irgendwie mit Freude und Stolz erfüllt. Alles andere ist Quatsch, das zu leugnen. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auch, es gibt einige, es gibt einige Hörer und Hörerinnen, die mir dann auch mal ein Geschenk machen. Da gibt es halt so eine Amazon-Wunschliste, die ist irgendwie verlinkt, da kann man draufklicken und da sind dann halt irgendwie Sachen drauf, die ich irgendwie, wo ich glaube, dass ich die gut gebrauchen könnte oder die ich halt irgendwie geil finde oder die halt häufig einfach, ehrlich gesagt, zu teuer sind, als dass ich die kaufen könnte oder kaufen würde. Und dann gibt es Menschen da draußen, die klicken da drauf, schreiben dann noch was in dieses Feld und schenken mir das, freuen sich. Supergeil. Ja, also ich meine, so ein Geschenk musst du mal genießen. Irgendwie, das zu genießen ist der Irrsinn. Ja? Da schenkt dir jemand was, der kennt dich noch nicht mal, aber der kennt dich, ja.
Ja.
Nur du kennst die Person nicht. Und da gibt es eben auch einige, man sieht ja dann immer, von wem die Sachen kommen. Und da gibt es einige, das sind einige sehr, sehr wenige. Das sind enorm großzügige Serientäter. Und das ist natürlich, ja, keine Ahnung.
Ne?
Leisten kann sich das, glaube ich, keiner. Ich glaube, dass jeder Mensch für Geld eine bessere Anwendung hat, als das irgendwie dafür auszugeben, dass ich daran Spaß habe.
Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, du gibst ihnen ja auch eine ganze Menge. Also wenn ich mich selber betrachte, klar, ich spende, ich flattere, wo ich nur kann. Also das finde ich eine wesentlich bessere Art und Weise, mein Geld für Mediennutzung auszugeben. weil ich die Person kenne, der ich das gebe und ich möchte, dass es dieser Person gut geht, als irgendeine mehr oder minder anonyme Band irgendwie mit Geld zu bewerfen.
Wie gesagt, also ich kenne das Gefühl, ich flatter ja auch und versuche den Menschen den Zuspruch zu geben, den ich glaube, aus meiner kleinen E-Mail-Postfach irgendwie ihnen geben zu können oder so. Aber dieses Gefühl irgendwie so, wow, krass, das hat mir diese Person jetzt geschenkt, von der ich nur den Namen kenne. In der Regel versuche ich die natürlich dann auch ausfindig zu machen. Und also manchmal, häufig schreiben sie eine E-Mail-Adresse dazu oder so. Und dann antwortet man natürlich auch und bedankt sich artig.
Ich wollte es jetzt nicht schlecht machen, auf keinen Fall.
Nee, nee, ich finde das, also ich toll. Das ist halt, weil du, das ist halt auch schon durchaus ein krasser Antrieb und auch einer der Gründe, warum ich halt versuche, diese Sendung eben zu machen. Und das sind natürlich auch die Leute, für die ich dann so eine Sendung mache. Aber weil ich eben weiß, okay, krass, die schätzen das, wertschätzen das und die freuen sich darüber und sind dankbar. Ist doch cool.
Ja. Auf jeden Fall.
Wo widerfährt dir das sonst, dass Leute dir dankbar sind?
Jetzt noch eine allerletzte Frage zu dem Podcast Logbuch Netzpolitik. Was war dein schönster Moment? Bisher. Der schönste mag ja noch kommen.
Boah. Der schönste Moment von der Sendung, oder was?
Für dich in dieser Sendung.
Also den ich jetzt persönlich am schönsten fand oder den ich am witzigsten fand? Es gibt viele witzige Momente.
Schön, witzig, also bemerkenswertest du Moment, sagen wir es mal so.
Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir echt nicht sagen. Gibt
so viele von, ja.
Ich glaube, also in der Sendung der schönste Moment kann ich dir... Nee, kann ich dir nicht sagen.
Du hast was gerade im Kopf, was rundum die Sendung ist, oder?
Na, was mir halt gefällt, ist, wenn gerade wenn man so jetzt so einer Folge 100 oder Folge 150 gegenüber sitzt. Meine Güte, hier ist was los.
Ja, manche fahren hier mit dem Motorrad etwas.
Wenn man sich so einer, dann echt keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was das Schönste war.
Schön, dann muss es ja viele gute gegeben haben.
Das ist eigentlich immer schön.
Bemerkenswerte.
Also eigentlich ist es immer schön, das merkt man ja auch, dass wir da selten schlechte Laune haben und nö, eigentlich ist das immer schön. Aber schön sind schon natürlich so die Momente, wo man mit Hörern und Hörerinnen in Kontakt gerät oder so. Wobei die natürlich auch immer, Tim beschreibt das immer so, die Momente sind auch so teilweise ein bisschen awkward, weil weil es so ein Ungleichgewicht gibt in dem, ja, was man voneinander weiß.
Ja. Ich weiß eine ganze Menge über dich und du hast keine Ahnung, wer ich bin.
Und das ist, und ich will da weißt du mich dann auch manchmal nicht zu verhalten. Das aber ist dann auch schwierig teilweise.
Also, wie gehst du dann grundsätzlich mit sowas um?
Naja, also erstmal möchte ich ganz kurz gerade kurz richtig stellen, das passiert natürlich äußerst selten und wenn es dann passiert, dann passiert es natürlich auf Veranstaltungen, die was mit dieser Community zu tun haben und da sind es natürlich dann auch durchaus mehrere. Klar, wenn man, ne, also wenn man jetzt zu einer Veranstaltung geht, die sich um Netzpolitik dreht, dann ist es inzwischen relativ wahrscheinlich, dass dort eine nennenswerte Anzahl von Hörern ist und Hörerinnen. Aber wenn man so, und dann passiert es eben auch, dass man da zum Beispiel steht und sich unterhält und dann steht halt jemand daneben und sagt, hallo. Und dann sagt, hallo. Und dann weiß ich halt immer nicht, was ich sagen soll, weil ich eigentlich total schüchtern bin und dann irgendwie auch, ne?
Du,
dann,
schüchtern.
Ja, ich bin total schüchtern.
Also warte mal, ich erkenne dich als Speaker auf dem Kongress.
Ja, aber da bin ich ja, stehe ich ja nicht, stehe ich ja keinem Individuum gegenüber.
Nein, manchmal 3500 Individuen auf einmal.
Ja, da kriege ich aber auch Schweißausbrüche. Und dann sind das so viele, dass man keinem Individuum mehr gegenübersteht. Außer meiner Freundin, die dann vorne in der ersten Reihe sitzt, dann gucke ich die einfach an und rede. Also dieser Saal 1 bei im CCH, das ist ein Albtraum, das Ding.
Was heißt der Albtraum? Ich finde das total geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr habe ich mich zum ersten Mal so richtig damit angefreundet. Da gab es so einen Moment, wo ich wusste, also ich gehe jetzt auf die Bühne, ich sage das jetzt an, ich weiß, hier sitzen 3000 Leute, im Nebensaal sitzen nochmal 1500 Leute nach der Keynote und ich habe das ein Jahr lang nicht mehr gemacht, aber ich muss jetzt. Und das war der Moment, wo alles von mir abfiel. Einfach nur noch Drecksau raus und auf die Bühne.
Ja, nee, also deine Rolle da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Also die alleine auf dieses Ding. Einer der Gründe übrigens, ich habe deshalb beim letzten Kongress kein Talk eingereicht.
Aber du warst auf der Bühne.
Also ja, aber nicht alleine. Ne?
Das also ist dann immer der Jahresrückblick, ne?
Genau, Jahresrückblick habe ich jetzt letztes und vorletztes Jahr gemacht mit wechselnder Besetzung. Aber ich glaube, Konstanze, Frank und Erdgeist waren...
Immer dabei.
Ja, nee, einmal nicht, weil Erdgeist ja... den Kongress nicht versucht hatte. Egal, aber so alleine auf diese Bühne ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Angelegenheit. Und
ich fand übrigens deinen Talk über die Trolldrossel fand ich genial. Also ich habe noch nie so viel bei einem Talk gelacht, obwohl ich gearbeitet
habe. Das finde ich gut, dass wir nochmal auf die Kommentare zurückkommen, weil mich das Thema echt auch immer natürlich beschäftigt. Ne? Ich meine, dieses Internet.
Ja, da können halt jetzt auch Leute reinschreiben, die vorher mal gepflegt nur einen Leserbrief geschrieben haben und rauszensiert wurden.
Ja, naja, ich meine, ich bin ja ein starker Verfechter dessen, dass die Menschen das Recht haben, sich irgendwie zu äußern und dass das natürlich auch bereichert. Ich meine, am Ende sieht nichts trauriger aus als irgendwie so ein unkommentierter Artikel. Ja? Zumindest wenn es da eine Kommentarspalte gibt. So, dann die Kommentarspalte sagt ja, bitte kommentiert mich. Und wenn das niemand macht, dann ist die Kommentarspalte ein trostloser Anblick. Andererseits gibt es ja dann so diese Umgangsformen oder diese Süddeutsche, die das jetzt irgendwie abgeschafft hatten, die Kommentarspalte und so. Und dann hast du teilweise halt leider auch Leute, die ich dann eher, die ich jetzt eher erwartet hätte, wenn ich meiner beruflichen Ausbildung treu geblieben wäre. Beziehungsweise ich habe keine berufliche Ausbildung. Ich habe Psychologie studiert, aber keine Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht. Da hast du natürlich teilweise mit Leuten zu tun und so, aber diese Kommentarspalten am Netto ist das, glaube ich, immer noch ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Da gab es übrigens mal,
Mir ging es so sehr auf den Sack, Kommentare zu lesen, dass ich meinem Adblocker angewiesen habe, alles, wo ein Diff mit Comments ist, weg.
Ja, das, wie gesagt, habe ich lange Zeit auch gemacht.
So, ich will es nicht sehen.
Aber wenn du dir mal anschaust, so, ich meine, dieser Vortrag, die Trolldrossel, ich weiß nicht, den habe ich vor ein paar Jahren auf der Republika gehalten. Und da hatte ich ein Fefes Blog, relativ bekanntes Blog im Internet, relativ kontroverses Blog, weil Fefe sehr, sehr kurz, sehr pointiert und sehr meinungsfreudig
so kann
schreibt.
Beschreiben. Ja.
Und natürlich sich sehr häufig auch in die Nesseln setzt mit relativ kurzen Darstellungen komplexer Sachverhalte und dann sich irgendwie damit Feinde macht und dann ist der Aufschrei groß und die Empörung, ne, und dann haben wir teilweise das Problem gehabt, dass
also du hast den Blog Refe, also das
ja, ich komm.
Fefe genommen und hast daraus Refefe gemacht.
Genau.
Weil Fefe keine Kommentare zulässt.
Genau, und bei mir gab es dann, oder bei Refefe gab es dann diesen Blog mit Kommentaren. Und das Problem bei Fefe war nämlich, dass die Leute, wenn die da nicht kommentieren können, dann gehen die woanders hin. Und bei Netzpolitik.org schien irgendwie dieses woanders öfter mal zu sein.
Okay, also. Also, das ist mir nämlich auch schon mal aufgefallen. Unter Spawn-Artikeln, die Fefe verlinkt hatten, waren Kommentare, die eigentlich sich auf Fefe bezogen.
Ja, ja. Ja,
wo
das
du
ist,
überhaupt nicht gemerkt hast, was soll das hier? Wenn du nicht den Artikel von Fefe kanntest, dann wusstest du gar nicht, was Sache war.
Du hast immer dieses, ne, Fefe linkt irgendwo hin und dann, wenn das irgendwie eine unbekannte Seite ist, dann hast du immer, erste Kommentar ist von Bernd und der sagt erster. So, das ist irgendwie völlig... Ja,
klar, wenn das nicht kennt...
So, und dieses Experiment Refefe, das war halt irgendwie ein kleiner Scherz, ne? Das habe ich halt... bei irgendeinem CCC-Kongress mal nebenbei geschrieben und habe halt gesagt, okay, hier ne, laden, cachen, Kommentare drunter und anfangs hatte ich sogar noch ein Cross-Site-Scripting reingebaut, dass, damit man sich immer so richtig austoben konnte. Also man konnte JavaScript-Kommentare schreiben, die wurden dann halt auch ausgeführt. Das musste ich aber dann relativ schnell beenden, weil das uferte aus und dann haben natürlich alle versucht, das Ding irgendwie zu hacken. Das ist ihnen dann zum Glück nicht gelungen, obwohl ich irgendwie, mir sind dann so, ich glaube ein paar Wochen oder Monate später ist mir irgendwie aufgefallen, dass das Ding irgendwie eine klaffende Sicherheitslücke hatte, die aber zum Glück nicht niemand gefunden hat, außer mir selber.
Bist du dir da sicher?
Ich bin mir relativ sicher, ja. Ich habe meine Sachen eigentlich ganz gut im Griff. Der, oder zumindest ich guck da gut drauf. Nicht im Griff. Im Griff würde ich vor allem in der heutigen Zeit nicht mehr behaupten. Bitte streichen Sie das aus dem Protokoll. Aber vor allem, ich meine, bei Refefe, da hätte natürlich auch, also jemand, der das Ding aufgemacht hätte, der hätte das natürlich dann auch irgendwie, ne, das, also hast ja immer dann dieses, ne? Auf die Brust schlagen und so, ich bin besserer Hacker als du und so. Nee, aber ist ja auch egal. Also Kommentare gemacht und das war dann, die Geschichte verlief dann irgendwie so ein bisschen, ich habe das nur so 2-3 Tage witzig gefunden. Wie gesagt, da war jetzt auch inhaltlich nichts zu holen, was mich jetzt irgendwie interessiert hätte in den Kommentaren. Und deswegen habe ich das dann einige Zeit aus den Augen gelassen. Und dann hat irgendwann Julia Schramm, die Piratenpolitikerin, die da ja eine Zeit lang sehr stark das Licht der Öffentlichkeit gesucht hat, erzählt, dass sie irgendwie Vergewaltigungsandrohungen im Internet ausgesetzt wäre. Und zwar hat sie das in einem Podcast erzählt, den ich gehört habe. Und dann dachte ich mir so, ja gut, das sind dann irgendwelche Idioten oder so, ne? Das löscht dann halt der Betreiber und dann ist gut.
Du warst der Betreiber.
und dann hörte ich irgendwie noch mal ein paar Wochen später irgendwie einen Podcast mit Malte Welding. Und der sagt, da sprachen sie dann darüber. Ach ja, genau, das war hier dieses Wir müssen reden, hieß der Podcast, glaube ich. Genau. So. Und dann war der, wir müssen, genau, die hatten erst die Julia da und dann 2 Wochen später den Malte oder 4 Wochen später oder so. Und dann sagte der, dann sprachen sie nochmal über dieses Thema und der Malte sagte irgendwie nur so, ja, dieses Refefe, also ich weiß auch nicht. Und ich so, oh scheiße, Moment. Und dann habe ich halt irgendwie mal geguckt und dann habe ich halt gesehen, ja fuck, so, das war halt seit Monaten auf einer Seite, für die ich ja inhaltlich dann auch verantwortlich war. So ein Scheiß. Und dann wurde mir irgendwie langsam bewusst, dass da... wenngleich ich immer noch natürlich der liberalen Ansicht bin, dass das sind immer nur Worte und es liegt an uns, die Kompetenz, Größe und Weisheit aufzubauen, diese Kommentare einzuordnen und uns davon nicht provozieren zu lassen und die Worte Worte sein zu lassen, damit abzufinden, dass andere Menschen andere Meinung haben und wir keine Chance haben, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Aber wenn da jetzt irgendwie Menschen bedroht werden und so, dann hat das natürlich seine Grenze.
Ja, also ganz ehrlich, bei der ganzen Refefe-Kiste, da konnte ich noch amüsant lachen. Also auch über die Kommentare, die bei Refefe zu lesen waren und so weiter. Wo mir jetzt zusehend das Lachen im Halse stecken bleibt, ist bei Facebook, wenn es ums Flüchtlingsthema ja. geht und so weiter, wie platt, billig und nazihaft da beantwortet wird bei vielen Kommentaren. Das geht auf gar keine Kuhhaut mehr. Nee,
das ist auch richtig. Da stößt es halt genauso an seine Grenzen. Ne? Und da kannst du halt auch, also du hast jetzt, weiß ich, dann hast du diese Deppen da mit Lügenpresse und die haben wir jetzt übrigens auch, die hatten jetzt
Ken Jebsen nach
Rockfall angezogen, wie die Fliegen. Ne?
Echt? Wieso das denn?
Naja, du musst ja wissen, dass die Systempresse und so, ne, die gehorchen ja, die sind ja alle der Politik hörig und gekauft. Mhm. Und Netzpolitik.org ja offenkundig nicht. Und dann sieht man auch sofort, wie nämlich der Staat hier und so, ne? Ach, das war
Die Nummer. Aber komischerweise fast die gesamte Systempresse hat genauso mitgeschrien und gesagt, das ist ein Angriff auf Journalisten.
Ja, ja, natürlich.
Das ist der Anruf auf den Journalismus. Also,
ja, du hast
vielleicht die Welt mal nicht, aber was erwartet man auch?
Kannst du halt, also das ist nochmal ganz, also lass uns versuchen, wir haben gerade so, ich laber dich hier gerade so schön voll, lass uns mal nicht jetzt mit dem Flüchtlingsthema anfangen, sonst kriege ich irgendwann schlechte Laune. Und dann habe ich ja irgendwann diese Gegenmaßnahme ergriffen.
Genau, die fand ich so genial, einfach genial.
Ja, ich weiß halt nicht, ob ich sie nicht vielleicht eher hätte patentieren lassen und niemals verraten sollen, weil sie natürlich nicht mehr unbedingt funktioniert, wenn die Leute davon wissen. Aber was ich eigentlich gemacht habe bei Refhefe war, ich hatte ein Capture. Wenn man also kommentiert hat, musste man noch so ein Buchstabenrätsel lösen. Das war irgend so ein Billo Open Source PHP, hast du nicht gesehen, was ich damit reingeknotet hatte. Und das hatte ich natürlich hauptsächlich, weil ich keinen Bock hatte, dass der Erste irgendwie automatisch mir 5 GB Kommentare darunter pumpt und der Server platt ist oder so. Ne? Ja. Das heißt, ich wollte sicherstellen, dass jemand, der dort schreibt, ein Mensch ist und sich die Mühe gibt, dieses kleine Zahlenrätsel dazu lösen, bevor er einen Kommentar schreibt. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wenn der Kommentar eine Wahrscheinlichkeit hat, ein Trollkommentar zu sein, dann möchte ich, dass mit dieser Wahrscheinlichkeit, mit der es ein Trollkommentar ist, die Person, die ihn abgeschickt hat, die Meldung bekommt, dass sie das Capture nicht gelöst bekommen hat und es nochmal machen muss. Und das ist eigentlich relativ einfach. Also ich habe du kannst dann, das ist keine wirklich große Kunst. Du gehst halt einfach einmal hin und markierst die Kommentare, die du nicht haben willst, und dann berechnest du halt die Ähnlichkeit dazu. Und dann, das ist so die eine Möglichkeit. Ne? Das machst du eine Zeit lang, das funktioniert dann wie so ein Spam-Filter. Und dann erkennt er halt, okay, diese Gewichtung ist dann immer ein Wert zwischen 0 und 1. Mhm. Ja, also kannst, wenn du jetzt quasi 100% den gleichen Kommentar nochmal schreibst, wie einer, der halt identifiziert ist als Trollkommentar oder so, dann wäre das eben 1. Und wenn du jetzt, was weiß ich, ein Wort verwendest, dann ist das eben die beiden Anteile so, ne? Und dann hast du halt irgendwie so einen Wert wie 0,1 oder so. Und mit dieser Wahrscheinlichkeit, dann würfelst du einfach, also vom Code her, würfelst du einfach eine Zufallszahl, und wenn diese Zufallszahl größer ist als diese Wahrscheinlichkeit, dann hat er gewonnen. Und dann darf er in die Kontrolle des Captures, weil du lässt ja trotzdem nicht falsche Captures durch. Und wenn er, wenn der Kommentar eben bei dem Würfeln, bei dem Münzewerfen eigentlich verliert, dann muss er nochmal das Capture, muss der Absender nochmal das Capture lösen. Und du hast dadurch mit der Wahrscheinlichkeit, wie trollig dieser Kommentar ist, steigt eben die Münze wird immer unfairer zu meinen Gunsten.
Natürlich.
Und dann habe ich noch so andere Sachen eingebaut. Da habe ich Das war ganz cool, da hatte ich Unterstützung bekommen, auch von meinen beiden Co-Speakern auf der Republika, nämlich dem Michael Kreil von Open Data City und dem R. Lehmann, die auch noch so ganz coolen Input hatten. Und dann haben wir noch so Scherze gemacht mit Kompressionsratio. Also einfach so zu gucken, Kompressionsalgorithmen funktionieren ja so, dass nur noch, also oder wenn du etwas komprimierst, möchtest du nur noch das, okay, jetzt komm ich vom Hundertsten ins Tausend, wie erkläre ich jetzt eine Kompressionsalgorithmus?
Ja, Kompression.
Du möchtest möglichst wenig neue Informationen mit hinzuschreiben. Das heißt, wenn sich Sachen wiederholen, dann schreibst du einfach dahin in der Kompression quasi das Äquivalent von das, was da vorne schon gesagt wurde.
Jetzt mal so du verwandelst bestimmte Abschnitte in Symbole und die Symbole verwendest du immer und immer wieder und dann hast du nur einmal Symbol gleich, sagen wir, Netzpolitik und alles mal, jedes Mal, wenn in einem Text steht Netzpolitik, wird stattdessen ein Symbol, zum Beispiel ein Dollarzeichen draus.
Das ist, glaube ich, LZ4 oder so, ne?
Ja.
Das heißt, du kannst mit Kompression gucken, wie viel Neues ist da drin. Man könnte sagen, was ist der Informationsgehalt?
Und ja, das geht ziemlich gut.
Wenn ich einfach gucke, okay, alles, was davor steht, plus das, was du gesagt hast, wird meine komprimierte Datei größer. Ja, dann habe ich natürlich einen ganz guten Anreiz oder habe ich ein gutes Maß dafür, wie viel Information in deinem Kommentar ist. Und so kannst du natürlich auch sagen, okay, wenn sich was wirklich gut komprimieren lässt, dann ist es wahrscheinlich Unsinn. Und wenn du dann anfängst, wenn du einfach mal, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Kommentare in dem Refefe waren, aber es waren, glaube ich, in dem einen oder es waren irgendwann mehr als bei Netzpolitik.org pro Jahr oder so. Weiß ich, muss man sich den Vortrag angucken. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann eine gute Datenbasis zu gucken, wo fängt es denn an? Also wie muss ich gucken? Welche Eigenschaften haben Kommentare, die ich nicht haben will? Und dann wurde das halt, und dann habe ich noch irgendwie andere Sachen gemacht, wie bestimmte Worte, die ich halt nicht haben wollte. Dann gab es dann halt auch irgendwann Blacklists. So. Also eine Sache war halt irgendwie, keine Ahnung, also Israel war immer ein schlechtes Zeichen. So.
Oh ja, oh ja.
Israel war ein schlechtes Zeichen. Und ein Kommentar, in dem Israel vorkam, hatte schlechte Karten. Und es sei denn, da mussten wir dann auch wieder aufpassen. Es ging um Israel. Ja, und dann habe ich das halt irgendwie, das hat dann natürlich auch wieder Spaß gemacht. Ne? Da kann man sich dann so reinfuchsen und dann guckt man irgendwie so, was sind denn da für Kommentare? Und das Geile, was ich ja dazu sagen muss, ist, ich habe die Kommentare ja nicht zensiert, weil die Leute mussten ja nur einfach mehrmals das Capture lösen. Früher oder später sind sie immer reingekommen.
Wenn sie so lange durchgehalten haben.
Genau, aber der höchste Wert, den du haben konntest, war, sagen wir mal so 0,9 oder 0,8. Ne? Das heißt, du hattest immer noch eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, beim ersten Mal durchzukommen. Und entsprechend konnten die Leute auch nicht erkennen, was da passiert. Oder sie konnten, ne, sie konnten ja, sie, wenn sie jetzt den Eindruck gehabt haben, oh mein Gott, der Neumann, der zensiert Israel, der ist ein Palästinenser oder so, ne, ja, genau. hätte das Wort ja nirgendwo mehr gestanden. Aber die standen ja immer noch da. Und du konntest, wenn du dreimal das Capture gelöst hast, hattest du den im Zweifelsfall gesetzt.
Also ich finde,
du musstest dich nur der Frustration aussetzen, dreimal dieses scheiß Capture zu lösen.
Yeah.
Und hattest dabei relativ viel Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, ob du das, was du da sagst, wirklich sagen willst. Und
im Endeffekt genau das, was ich eben beim Podcast geschrieben habe.
Ja.
Dass so Zeit dazwischen ist, bis man was schreibt.
Genau. Und natürlich langfristig oder mittelfristig schon einfach, dass du merkst, okay, dieses scheiß Refefe, das Capture ist so nervig, ich schreibe meine wichtige Meinung lieber woanders hin. Und das war das Geheimnis von Refefe, was ich dann irgendwann gelüftet habe und dann habe ich, ich weiß nicht genau, wie lange das dann noch war, bis ich die Seite auch zugemacht habe.
Naja, aber gibt es das als WordPress-Plugin?
Nee, ich habe das nie veröffentlicht. Es gab dann natürlich total viele, als ich dann Rehfefe zugemacht habe. Was war das Geschrei groß, ne? Dann hast du, dann waren Leute, die das halt irgendwie, für die war das eben wichtig, und denen hatte ich jetzt eben eines ihrer Wohnzimmer weggenommen. Und ich muss auch dazu sagen, das war auch teilweise witzig. Also dieser diese Troll Memes und so, die da hochgekommen sind, die waren nicht alle nur irgendwie menschenverachtende Untergrund-Nazi-Musik, sondern das war halt irgendwie auch teilweise war das natürlich ganz witzig so.
Ja, natürlich.
Und das war natürlich auch schade, das dann zu schließen, aber irgendwann kannst du ja auch irgendwie, ich meine, da stand auch mein Name dran. Und dann haben wir uns halt irgendwann, habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir mal hier den Sack zu. Und dann haben wir ja nochmal mit Fefe und Frank, haben wir dann nochmal so eine Alternativlos-Folge aufgenommen, und es gibt jetzt unter realternativlos.org gibt es noch das alte Rehfefe mit, da kann man halt diese eine Folge kommentieren. Und das sind jetzt, als ich das letzte Mal vor ein paar Monaten geguckt habe, waren das, glaube ich, ich weiß nicht, 3000 oder sowas. Ja, das war dann eben so ein, hier könnt ihr mal schauen, wie das ist. Weil wir da über die Sendung handelte nämlich von Kommentaren und Trollen. Und ich muss sagen, so, dass das Trollen, das finde ich eben, das gerät jetzt so richtig in Verruf durch diese ganzen Faschos, die da irgendwie im Internet rumtrollen. Guck mal, jetzt mache ich den Fehler nämlich auch schon. Das sind nämlich keine Trolle, das sind einfach nur blöde Nazis.
Ja, das sind einfach nur Menschen mit einer schrecklichen Meinung.
Und ein richtiger Troll, ja, das ist halt, ja, das ist ein richtig, also ein Troll.
Man drüber lachen.
Denn das ist vor allem eine hohe Kunst, ja, das musst du ja erstmal hinkriegen. So gut musst du die andere Autorin ja mal durchschauen, dass du es schaffst, dass du identifizierst, wie du sie entlarvst. Und das gelingt selten. Und vieles, besonders selten sehr gut.
Vieles, was ja einfach nur groteske, blanke Beleidigung ist, wird ja als Trollen bezeichnet.
Ja.
Und das ist es ja eigentlich nicht wirklich.
Nein, da sollte sich die Zunft auch jetzt mal langsam gegen zur Wehr setzen, weil da der Ruf des Trolls enorm Schaden nimmt. Und das finde ich eigentlich schade. Hm. Also wirklich gutes Trollen ist großartig. Gelingt mir auch selten. Ja, aber wenn, dann bin ich richtig, richtig stolz.
Also ich weiß, wo es dir, oder ich nehme das so wahr, dass es dir in einem ganz bestimmten Kontext immer und immer wieder passiert, dass du es gut machst, das Trollen.
Ja, aber das ist nämlich,
wenn du im Öffentlich-Rechtlichen auftrittst.
Ach so, ja, aber guck mal, das ist ja, ja.
Meistens als Sprecher des CCC? Oder kriege ich das noch falsch mit?
Also ich trete in letzter Zeit relativ oft auch mal für den CCC dann auf, ja.
Und bei vielen Antworten muss man sich eigentlich mal, wenn man kann, die Gesichter der Interviewer anschauen. Das ist manchmal ein echter Spaß, wie denen das Gesicht entgleitet.
Naja, also das zum Beispiel, also wenn du Lust hast, können wir auch noch ein bisschen drüber reden.
Sonst würde ich es nicht ansprechen.
Diese CCC-Sachen. Oder, also ich werde dann vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen um meine Stellungnahme gebeten, insbesondere wenn es eben um Themen geht, die ich zum Beispiel begleitet habe als Sachverständiger. Das ist jetzt viermal der Fall gewesen bisher, oder? Viermal? Ja, müsste viermal sein, dass ich in einem Ausschuss des Deutschen Bundestags Stellung genommen habe zu einem Gesetzesvorhaben. Und dadurch bist du natürlich öffentlich bekannt als jemand, der von dem Thema Ahnung hat und der dazu was sagen kann. Und noch dazu, ne, Chaos Computer Club, dann das ist ja schon eine sehr eine Organisation mit einem sehr guten Leumund oder einem guten Track Record. Und dann guten hören.
Leumund würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber den Track Record auf jeden Fall.
In meinen Augen gibt's, in meinen Augen schon, aber ja, okay.
Ja, in meinen auch. Ich weiß ja auch, was er macht und ich bin auch nicht umsonst dabei, aber von außen sind wir halt die Computerchaoten.
Ja, okay, können wir ja auch sein. Ist ja in Ordnung, aber hier dem, wer war das denn? Wie heißt der nochmal? Der Urbach. Nein, Entschuldigung, Stefan. Wie heißt der denn? Der heißt doch Ur.
Oh Gott, ich weiß. Oh Gott.
Oh, aber das ist aber jetzt peinlich. Also es gibt Bosbach und der andere ist. Also komm, fangen wir mal mit Bosbach an. Bosbach ist ein Rheinländer. Der Mann ist ja wenigstens noch halbwegs sympathisch, vertritt aber eben in der Regel konträre Ansichten zu meinen. Und der ist aber zum Beispiel in dem Innenausschuss Vorsitzender, ne? Der Bosbach. Wie heißt denn der? Ist ja unglaublich, der heißt.
Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er den noch
ist. Es ist so krass, dass ich jetzt. Nein.
Ist der auch vom
Innenausschuss? Der gesagt hat, die Bundesrepublik wird von Sicherheitsbeamten regiert und nicht von Chaoten aus dem Computerclub. Ach, ist das peinlich. Das müssen wir eigentlich gleich rausschneiden. Aber wir haben ja gesagt, wir schneiden nicht. Jetzt müssen wir da durch. Also, ich bringe jetzt zu meiner Entschuldigung vor, dass ich die letzten...
Uhl,
siehste, Uhl, ja.
Ja, sorry, Tomate, ging nicht an dich.
Uhl sitzt natürlich auch dann in diesen Ausschüssen. Und der muss sich das dann auch anhören, ne? Was ich sage. Der hat natürlich nicht daran mitgewirkt, dass ich da eingeladen werde. Aber das ist natürlich dann auch ganz lustig. Aber die hören mir da ja nur zu, weil sie müssen.
Also hören sie dir eigentlich nicht wirklich zu?
Also ich habe bis jetzt nicht festgestellt, dass dass jetzt irgendwie ein Gesetzesvorhaben aufgrund meiner Worte signifikant geändert worden wäre.
Ja, aber das ist etwas, was man so von außen wahrgenommen, also ich von außen wahrnehme, ist, dass man lädt sich Experten ein, um dann genau das Gegenteil zu tun, was die Experten von sich geben.
Also der Gesetzgebungsprozess ist ja sowieso so ein bisschen, also auf eigentlich, ne, ist das ja so, so habe ich das mal in der Uni erklärt bekommen und auch in der Schule. Eigentlich ist das ja so, dass das Parlament eben da, ne? Im Parlament wird diskutiert, da findet also ein Wettkampf der Meinungen statt um die Mehrheit der Personen. Ja, das ist irgendwie die Idee eines Parlamentes. Da sind Leute drin, die unterhalten sich über ein Thema, formen sich darüber eine Meinung. Es gibt, was weiß ich, Meinungsführer und was weiß ich, andere, die nicht so meinungsstark sind, aber am Ende musst du die Mehrheit in diesem Parlament erlangen und die graue Theorie will es, dass diese Mehrheit durch Überzeugung erlangt wird, ja, weil die ja alle nur ihrem Gewissen unterworfen sind und deswegen das machen, was sie für richtig halten. Das, was da zum Einsatz kommt, wurde von Carl Schmitt und auch insbesondere halt benannt als das Liberalismusprinzip. Jetzt nicht, also Carl Schmitt hat nicht das Liberalismusprinzip benannt, aber der hat eine sehr fundamentale Kritik an diesem Parlamentsgedanken gebracht. Dass er nämlich sagt, okay, Liberalismus sagt eigentlich, ne, wir kennen das auch vom Markt, wo man davon ausgeht, das, was am rationalsten ist, das wird sich am Ende durchsetzen. Das beste Angebot setzt sich durch. Ne? Der Markt reguliert sich selber und so. Ne? Und das ist natürlich, und in einer idealen Modellwelt ist das ja auch so. Es würde sich, wenn es nicht weitere Störfaktoren gäbe, könntest du davon ausgehen, dass sich immer das beste Angebot durchsetzt.
Ja, ist aber nicht so.
Genau, ist nicht so, weil es viele Störeinflüsse gibt, die von diesem Modell abweichen und weil nicht am Anfang alle gleichberechtigt anfangen. Mhm. So, beziehungsweise schon. Und das ist eine schöne Parallele zu dieser Internetsache. Internet fängt irgendwie an vor, weiß nicht wie viel, 20 Jahren inzwischen oder sowas, 25 Jahren. Ach ja, stimmt, ich bin auch immer älter hier. Ich habe auch schon graues Barthaar. Die Internet fängt an und dann kommen alle und sagen, yo, New Economy und hier alle Porsche fahren und wir haben...
Das war vor 15 Jahren.
Wir haben Internet, wir haben ein heißes Internet-Ding am Laufen. Mhm. So, ne? Und da gab es unglaublich viele Internetseiten und da gibt es irgendwie so eine sehr schöne Grafik, wo mal gezeigt wird, was wie jetzt quasi so die Top 1000 vor 15 Jahren aussahen, also oder vor 10, ich weiß nicht genau. Mhm. Da sieht man quasi ein gleichmäßiges Mosaik von 1000 Symbolen, ja, die dann eben für den Anbieter stehen. Und die Größe des Symboles repräsentiert die Anzahl der Seitenbesuche. Mhm. Mit anderen Worten, für wie viel Internet-Traffic bist du verantwortlich? Und wenn das Internet so ist, wie es gedacht war, und also unter militärischen Gesichtspunkten gedacht war, nicht unbedingt unter gesellschaftlichen, dann hättest du da jetzt ein dezentrales Netz und eben also ein gleichmäßiges Mosaik. Das heißt, es gibt ganz viele...
Relativ gleichmäßig,
unter diesen Tausenden.
Gleiche Gewichtung ungefähr.
Und im Jahr 2000, hast du nicht gesehen, wo wir jetzt uns gerade befinden, siehst du dann irgendwie so 3-4 riesengroße Vierecke und da unten, da drunter irgendwie nochmal so 999 Punkte. Mhm. Und das heißt, du hast eben so eine Konzentration auf einige wenige, die eben diese gesamte Internetinfrastruktur, den Markt und alles, was da dran hängt, beherrschen. Und so ähnlich kristallisiert sich das ja auch im Parlament heraus, dass sich nämlich Abgeordnete zu Gruppen zusammentun und dass dort nicht mehr wirklich überhaupt eine Diskussion stattfindet. Also das, womit wir unser politisches System gerechtfertigt haben in der Theorie,
nicht mehr vorhanden.
Das gibt es einfach so nicht. Nämlich eine Debatte unter den Abgeordneten, die dann irgendwie in was in einer Entscheidung mündet. Das geht aber auch nicht, muss ich jetzt auch irgendwie kurz mal zur Verteidigung sagen, bevor jetzt gleich wieder die Reichsbürger kommen oder so. Das geht auch nicht, weil unsere Gesellschaft einfach viel zu komplex ist. Und wir viel zu viele Themen haben, in denen die Politik einwirken muss, viel zu viele Dinge haben, für die wir unseren Abgeordneten Expertenkenntnisse abverlangen müssten. Zum Beispiel Netzpolitik, eins von vielen Themen. Jetzt könnte man sagen, okay, jeder, der im Deutschen Bundestag sitzen will, muss eine Prüfung in Netzpolitik bestehen. Ja,
wird blöd.
Geht eben nicht. Also delegieren die auf Ausschüsse, auf Einzelpersonen, auf Sprecher der Fraktionen, Sprecher der Parteien, Experten hast du nicht gesehen zu dem und dem Thema. Ne, dann hast du irgendwie Innenexperte der Union, Innenexperte der Grünen. Und wenn es dann um Innenpolitik geht, dann diskutieren die miteinander. Ne? Mhm. Und genauso hast du dann diese ganzen Ausschüsse, ne? Innenausschuss, Rechtsausschuss, Ausschuss Digitale Agenda, Ausschuss hast du nicht gesehen. Und dann kommt der ganze Agrar- und Forstteil, von dem ich keine Ahnung habe, ne?
Ja, gut, klar, aber. Ne.
Und jetzt kommt der Gesetzgebungsprozess, muss ja aber trotzdem noch diese Parlamentsgeschichte irgendwie beinhalten. Und die Gesetze werden also jetzt werden in der Regel von den Ministerien runtergereicht ins Parlament. Ja, dann geht also der, jetzt beim IT-Sicherheitsgesetz geht also der Bundesinnenminister hin und sagt, Schluss mit der Unsicherheit an den Computern. Wir machen das jetzt weg. Wir machen jetzt das IT-Sicherheitsgesetz. So, und dann schreibt er, beziehungsweise dann schreiben seine Untergebenen, schreiben dann halt einen Gesetzestext, dann wird in die Tür eingerannt von allen möglichen Lobbyisten, die sagen, okay, pass mal auf, hier so und so, das kannst du machen, das kannst du nicht machen, wenn du das machst, entlassen wir hier dieses junge Kätzchen und wenn du das machst, dann ist das schlecht für die, das geht nicht. Und wenn du das machst, dann können wir keine Rüstung mehr exportieren oder so. Na, dann wird halt irgendwie, werden die Interessen vertreten. Auch das natürlich notwendig. Das große und einflussreiche und wichtige gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und auch Wirtschaftsvertreter da ihr Input geben. So, und dann kommt irgendwann dieser Gesetzestext dann ins Parlament runtergereicht, beziehungsweise in den Ausschuss runtergereicht. Mhm. Und dann sitzen die da und sagen, ja, jetzt legen wir quasi diesen Gesetzesentwurf den Experten vor und dann laden wir die uns ein in unseren Ausschuss und dann stellen wir denen Fragen und dann machen wir weiter. Und da bin ich, wie gesagt, jetzt ein paar Mal zu eingeladen worden. Das war einmal zum E-Government-Gesetz, einmal zum E-Justice-Gesetz, einmal so in den Ausschuss Digitale Agenda, weil der nicht federführend ist. Da haben sie mich gefragt, wie man denn jetzt mit der IT das sicher machen könnte. Und dann in den Innenausschuss, wo es dann eben um das besagte IT-Sicherheitsgesetz ging. Das war, glaube ich, irgendwann vor ein paar Monaten.
Ja, und das ist jetzt gerade so ein bisschen...
Das wurde jetzt gerade verabschiedet, genau. Ja, und dann gehst du da hin. So, da zu dem Zeitpunkt haben also, weiß ich nicht, wie viele Ministerialbeamte ihren Gesetzesentwurf da geschrieben. Dann hast du ein paar völlig überarbeitete Parlamentarier da sitzen, die, weil es Innenausschuss ist, Innenpolitik, dann auch noch sich in der Regel auch zu entscheidenden Teilen auch im NSA-Untersuchungsausschuss wiederfinden. Zumindest die von der Opposition. Die haben ja, sind ja nicht besonders personalstark in dieser Legislaturperiode. Mhm. Ja, und dann suchen die sich ein paar Fragen aus und dann gibt's darauf eine vernünftige Antwort. Dann gibt's da, was ich sehr wichtig immer finde, da gibt's dann im Prinzip zwei Arten, als was du geladen sein kannst. Das ist einmal als Sachverständiger. Mhm. Und einmal als Interessenvertreter. Also quasi als
Lobby.
Als betroffener Verband. Lobbyist.
Ja. Lobbyist. Also für welche Seite du Lobbyist, ist ja in dem Fall
genau, egal. Dann bist du eben quasi unter den Betroffenen. Ne? Ist ja auch nicht verkehrt. Willst ja nicht irgendwie, ne, wenn wir sagen, wir wollen informierte und vernünftige Gesetze schreiben und unser Land hier irgendwie mit Ratio regieren und so, dann ist ja auch nicht verkehrt, dass du aus der Branche, die du irgendwie regulieren willst, auch mal jemanden einlädst und fragst, was sagst du dazu? Mhm. Und dann wird er dir sagen, okay, das ist realistisch oder nicht. Und bei dem IT-Sicherheitsgesetz hattest du halt diese wunderschöne Situation, dass keiner Bock hatte. Also du konntest halt als Verband oder als Unternehmen dich nicht hinstellen und sagen, wir sind gegen das IT-Sicherheitsgesetz. Weil es ist halt gerade, IT-Sicherheit ist jetzt gerade Thema und da kannst du nicht gegen das Gesetz sein. Und das war eine Freude, mich mit den Lobbyisten zu unterhalten. Und ich habe mich natürlich mit vielen unterhalten, die dann auch, wenn sie merken, okay, der setzt sich damit auseinander und so, ne, dann fragen sie halt irgendwie Neumann, können wir uns mal unterhalten und so. Und die sagen dir, die kotzen im Strahl, keiner hat Bock auf diese Scheiße und so, ne? Aber wir können ja auch nichts sagen. Wer will denn schon in der Tagesschau zitiert werden mit ein Dollar großes deutsches DAX-Unternehmen ist gegen das IT-Sicherheitsgesetz, ja? Wenn da gerade ja. Und das war halt eine sehr schöne Situation. Und die einzige Person, die da eben, warte mal, wen stoße ich da jetzt vor den Kopf? Naja, nee, das kann ich so nicht sagen. Aber eine der wenigen Personen, die dazu erstens mit direktem Einblick in die Branche, also in die Branche der IT-Sicherheit, weil ich da seit einigen Jahren tätig bin, und andererseits unabhängig, weil ich eben nicht bei irgendeinem großen Unternehmen angestellt bin, sondern als Berater tätig bin, einfach mal sagen konnte, so und so ist es und so nicht. Und das hatten die anderen Leute dort nicht. Da war der der Sicherheitschef von der Deutschen Telekom, Thomas Tschär, sich zugegen. Der hat natürlich Ahnung vom Sachverhalt. Mhm. Der kann sich, aber der ist natürlich auch daran gebunden, dass er da als Deutsche Telekom auftritt.
Ja,
entsprechend habe ich mir eingebildet zu merken, wie er sich dann eben auch an einigen Stellen geäußert hat. Weil er bei bestimmten Sachen eben überlegen muss in seiner Schilderung, als wer er dort ist. Und dass natürlich auch sein Unternehmen davon betroffen ist. Und dann sind die Verstrickungen natürlich auch wieder komplex. Ich meine, die Deutsche Telekom, die haben genug Kapital, denen wird jetzt irgendwie dieses IT-Sicherheitsgesetz, gut, da müssen jetzt irgendwie nochmal 2-3 Stellen irgendwie für klar machen. Das ist schade, weil die Ressourcen an anderer Stelle fehlen, aber es wird denen jetzt nicht schmerzen, zumindest nicht so sehr, wie es ihnen schmerzen würde, wenn morgen in der Zeitung steht, Deutsche Telekom hat keinen Bock auf IT-Sicherheit. Ja. Mhm. Und gleichzeitig ist dieser Text zu dem Zeitpunkt schon so vorangeschritten, dass da jetzt nichts mehr großartig dran geändert wird.
Es ist ja okay, aber sollte man nicht eigentlich eher mal die Experten, wenn man das, oder die Sachverständigen zur Entwicklung des Gesetzestextes dazuziehen, anstatt so als Sprechpuppen kurz vor Abstimmung im Parlament zu benutzen?
Ja, da könnte man vieles dran ändern. Also die könnten am besten sowieso einfach diese gesamten Kram einfach mir überlassen und ich würde das schon ordentlich regeln. Aber weißt du, so läuft der Hase halt nicht. Und
ja gut, es erscheint sich für mich halt einfach als sinnlos. Also wirklich was geändert kriegt man nicht mehr. Ich meine, wenn man sich jetzt das aktuelle Gesetz dort ansieht, dann, also wenn ich mir das durchlese, ich bin Entwickler, ich bin Systemadministrator und mich stellen sich die Nackenhaare auf. Aber ja, dermaßen, also was da an Schwachsinn verlangt wird zum Teil, ist ja...
Also ich würde mir wünschen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem ich einen wirklich direkt messbaren Einfluss auf die politische Gestaltung in unserem Land ausübe. Ja, dass irgendwas passiert, wo ich vielleicht irgendwie meinen Beitrag dazu leiste, dass die Welt ein kleines bisschen besser oder ein kleines bisschen weniger schlecht wird. Das würde ich mir schon wünschen, dass aber wahrscheinlich ist die Arbeit in diesen Ausschüssen da nicht der richtige Weg. Ich meine, Constanze Kurz als mehrfache Gutachterin vor dem Bundesverfassungsgericht hat da natürlich schon den ein oder anderen Erfolg verzeichnet.
Okay.
Ja, ne? Da, die war an dem...
Macht es dir denn Spaß?
Diese Ausschusssachen.
Ja.
Das ist vor allem schön, weil diese Gesetzestexte sind, die sind ja schon, also das ist halt auch eine lustige intellektuelle Aufgabe, da irgendwie immer überhaupt mal zu verstehen, was wollen die, ja? Was wollen die erreichen und was steht da? Und die Begründungen zu sehen und als ich das erste Mal gemacht habe zum E-Government-Gesetz, da habe ich da auch gedacht so, boah, Alter, so, das verstehst du ja gar nicht hier. Und dann musste ich mich halt echt hinsetzen. Und natürlich habe ich, muss ich ja natürlich auch dazu sagen, bei keiner dieser Stellungnahmen darauf verzichtet, mich da mit sehr vielen Leuten auch drüber auszutauschen. Ja, also es sind dann eben Personen aus dem Chaos Computer Club, die ich dann eben zu bestimmten Sachen befrage, Personen aus meinem beruflichen Umfeld, ne, oder auch mal Sicherheitsleiter von irgendwie mal einem größeren Unternehmen und sage mal, ich habe da folgenden Gedanken zu, wie siehst denn du das oder so, oder auch mal technische Sachen, die ich nicht weiß, die ich dann nachfragen muss. Und da lernst du natürlich eine ganze Menge bei. Am Ende kann ich jetzt mit Stolz sagen, dass ich einer der wenigen bin, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung das IT-Sicherheitsgesetz gelesen haben. Das können die meisten nicht sagen. Ist auch, wie gesagt, ne, dann sagen, denn, ne, um jetzt wieder dem, so, die Parlamentarier haben den größeren Teil der Gesetze, die sie verabschieden, nicht gelesen, weil sie eben dieses Delegationsprinzip haben.
Ja,
ne?
Aber
da kommt
genau,
dann der.
Das ist ein No-Go, also, Entschuldigung, also wenn du für ein Gesetz stimmst, dann hast du es vorher gelesen zu haben, sorry.
Und naja, da kommt
halt
nur
10 Gesetze im Jahr, gibt es halt nur 10 Gesetze im Jahr.
dann kommt halt dann der Jan Korte von der Linkspartei aus dem Innenausschuss zurück, der Konstantin von Notz von den Grünen, die Halina Wawrzyniak von die war da, glaube ich, als Vertreterin für den Jan Korte, genau. Die ist zweite Vertreterin der Linkspartei. Dann kommt der und so, und dann gehen die alle zurück zu ihren Parteien und sagen, Freunde, er zieht danach aus, dass wir hier so und so stimmen sollen. Ja. Aber am Ende ist sowieso immer so, weißt du, die Opposition geht zurück und sagt, Freunde, Überraschung, wir sind dagegen.
Ja.
Und die CDU und SPD gehen dahin und sagen, Freunde, Überraschung, wir haben hier ein schönes neues Gesetz, was wir abstimmen können. Da kann man viel drüber nachdenken, warum das so ist und wie anders sein müsste, aber das wird wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen dieser Sendung sprengen.
Ja, natürlich.
Um darauf zurückzukommen, so mich reizt daran natürlich mich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Ich bin natürlich dann auch, ich habe natürlich jedes Mal, denke ich so, oh scheiße, so jetzt gerade bei diesen Gesetzestexten denke ich so, oh Mann, ey, wenn der so nicht beim ersten, wenn ich sofort was gefunden hast, so, dann denkst du auch so, scheiße, nicht, dass ich jetzt nichts finde und dann sitzt der im Ausschuss und muss sagen, das ist gut. Wäre ja, also würde ich ja auch machen, aber natürlich bin ich lieber, es ist auch, ne, in der Position desjenigen, der nichts machen musste und nur die anderen die Fehler vorhält, ist es sehr viel bequemer als in der Position desjenigen, der sehr viel investiert hat an Zeit und Mühe und Hirnschmalz. Und da nehme ich aber bei unserer Regierung keine Rücksicht. Bei Menschen versuche ich das teilweise zu tun, dass ich dann respektiere, ne, was investiert wurde und so. Und aber bei der Regierung, ne, da muss ich das ja am Ende auch ausbaden, was die machen. Und dann versuche ich natürlich alles so. Und ich habe das vor langer, langer Zeit mal gesagt. Da ging es um die Gründung des Vereins Digitale Gesellschaft. Da war ich in einem, ich glaube, beim Deutschlandradio oder so, zusammen mit Frank Rieger. Das ist lange her. Also muss jetzt auch wieder 4-5 Jahre her sein. Und da habe ich gesagt, so, mir ist das am Ende egal, wer die Welt rettet. So. Also, ne, wenn das die CDU am Ende macht, so, dann habe ich da no hard feelings. Weißt du, solange die Leute irgendwie dazu beitragen, dass die Welt besser wird, so können die in jeder Partei sein, in der sie sein wollen, und das können auch von mir aus Arschlöcher sein, aber wenn sie es nicht tun, dann möchte ich wenigstens, dass wenn sie es nicht tun und ich sie nicht daran hindern kann, ja, wenn das alles gegeben ist, natürlich freue ich mich dann, dass ich ihn wenigstens in die Suppe gespuckt habe.
Schön.
Ja, also, aber natürlich wäre mein eigentlicher Anspruch ist schon, ich meine, ich hätte das schon toll gefunden, wenn ich zu einer Verbesserung der Lage beigetragen hätte. Ich meine, irgendwann vor ein paar Monaten, wann war das? Dann haben irgendwie die Telekom, United Internet und wie heißt der dritte D-Mail-Anbieter, sind hingegangen und haben ein Ende-zu-Ende Verschlüsselungs-Plugin für D-Mail irgendwie rausgehauen.
Oh ja. Oh ja.
Und dann rief morgens um 8 oder um 7 oder was die DPA bei mir an und sagte, Herr Neumann, können Sie jetzt endlich D-Mail empfehlen?
Nein.
Also, es wurde ja endlich gemacht, was Sie getan haben. Wie geht es Ihnen an diesem heutigen Tag? Ja, und am Ende haben sie irgendwie ein Browser-Plugin, was sogar ein Kumpel von mir, Thomas, geschrieben hat, da irgendwie was gratis im Internet ist, Open Source-Ding genommen, um daraus irgendwie so eine erneute weitere Werbekampagne für ihr D-Mail zu machen, was jetzt einfach natürlich so völlig vor sich hin krepiert, ne? Da, was da an Geld verbrannt wurde, das ist ja auch irgendwie traurig, das ist ja auch mein Geld. Und das hätte man ja für schönere Sachen ausgeben können. Genau.
Aber ich meine, E-Mail-Dienst mit der 50 Cent pro E-Mail kostet, der wird sich ganz bestimmt durchsetzen.
Ach, das ist so ein Schwachpunkt. Das ist einfach von vorne bis hinten dämlich. Und ja, jetzt, ja, ne? andererseits, wie ich auch schon gesagt habe, so, ich will dann auch immer, ich will dann das nächste Thema haben, so. Ja, IT-Sicherheitsgesetz verabschiedet, wunderbar, Niederlage der reinen Vernunft und jetzt geht's
next
weiter.
One, ja. Ja. Next one. Okay, nächste Frage.
Ja, genau.
Also, du machst den Netzpolitik-Podcast, du bist Berater für IT-Sicherheit, du springst in Ausschusssitzungen rum, du bist Aktivist, noch und nöcher. Wie viele Stunden am Tag kannst du eigentlich schlafen?
Das kommt drauf an, in der Regel ist es zu wenig.
Das ist ungefähr die Antwort. Die
ja, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie ein Zimmer, wo morgens die Sonne reinscheint. Das ist irgendwie ganz fürchterlich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich merke schon natürlich manchmal, dass es ein bisschen zu viel ist. Oder nicht zu viel. Also ich kriege es ja immer noch gebacken, aber es ist ein bisschen viel. Aber ich habe natürlich trotzdem, habe ich eigentlich meiste Zeit den Eindruck, ich gammel nur rum.
Genau den Eindruck machst du überhaupt nicht nach außen. Also da kommt so viel an Input, was aus deiner Richtung kommt. Das finde ich total begeisternd. Und mein Problem ist jetzt, ich könnte noch Stunden mit dir reden.
Wir können gerne noch weiterreden, oder?
Also für mich ist so langsam aber sicher durch und gut und auch das Ende der Sendung so langsam aber sicher angekommen. Wir können gerne noch ein andermal weiterreden. Das finde ich echt toll.
Ich überlege mir jetzt einfach noch kurz, was ich zum Ende noch sagen will.
Ja, genau. Und dann habe ich noch eine Frage an dich.
Ah, okay. Weil wir haben jetzt nicht über Rennräder und vegetarisch essen gesprochen.
Ja, das.
Das lassen wir sein.
Das lassen wir sein. Okay. Ja.
Rennräder und vegetarisches Essen, lass mal sein. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was ich schon immer mal loswerden wollte.
Ja, das kannst du dann auch.
Na, erstmal gucken, was du für eine Frage hast. Dann.
Naja, ganz ehrlich, du kennst das Sendungskonzept?
Die letzte Frage ist... Nee, okay, dann muss ich erst noch kurz überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt, was ich schon immer mal sagen wollte. Chaos Computer Club, Camps, Veranstaltungen. Ja, genau. Da hatten wir gerade auch schon irgendwie, als ich gekommen bin, ein bisschen drüber gesprochen. Mir wäre das eigentlich wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo irgendwelche, ich weiß nicht, das ist ja auch immer so eine Frage mit den Kommentaren, ne? Ist diese Kommentarkultur, hat das Internet uns irgendwie zu schlechten Menschen gemacht, ne?
Ah, da bist du.
Ist es irgendwie so, dass wir uns durch die Anonymität des Internets, ne, will ja auch jedes Jahr wieder einer abschaffen, ne?
Ja, die Anonymität, vor allen Dingen die idiotischsten Kommentare von allen schreiben, machen das super anonym, nämlich mit ihrem blauen Facebook-Namen.
Ja, genau. Ja,
also super, ist der beste Beweis dafür, dass es egal ist, ob es anonym, pseudonym oder Realname ist. Arschlöcher sind Arschlöcher.
Genau. Und jetzt ist aber die Frage so, hat das Internet sie dazu gemacht oder hat die Kommentarspalte oder diese Facebook-Spalte sie dazu gemacht oder waren sie es schon immer? Und wenn man mal so, wer in einem bayerischen Dorf aufgewachsen ist, oder jetzt den kann ich nicht zu Ende führen, ohne zu sagen, alle im bayerischen Dorf sind Arschlöcher. Aber keine Ahnung, ich glaube wahrscheinlich jeder Mensch, der aufgewachsen ist in Deutschland, weiß, dass Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und allgemeines antisoziales Verhalten wahrscheinlich tief in unserer Gesellschaft und wahrscheinlich in uns Menschen verwurzelt sind. Und das kommt jetzt nicht erst durchs Internet. Und gleichzeitig will ich mich fühlen als Teil einer Community, die zeigt und also lebt und zeigt, dass es besser und dass es anders geht. Ja, und dass wir sind wahrscheinlich so die eine der letzten, wenn nicht die letzte Generation, die noch Gelegenheit dazu haben wird, diesen Beweis zu erbringen, ja, bevor wir dann hier alle in irgendetwas untergehen, was wir uns jetzt gerade hier auf was wir uns gerade zusteuern. Und ich fände das schön, wenn wir das schaffen würden, wenigstens diesen Beweis zu erbringen, dass es hätte besser sein können. Und wo ich gerade das meiste Potenzial dafür sehe, ist eben auch die Hacker-Community in Deutschland und in der Welt, aber natürlich insbesondere in Deutschland, weil sie da nochmal außergewöhnlich ist. Und gleichzeitig sehe ich aber natürlich, dass auch diese Community natürlich von den Widrigkeiten der menschlichen Kommunikation nicht gefeit ist. Und ich sehe auch, wie sich die in der öffentlichen Wahrnehmung diese Community halt auch wandelt, ne? Von dem irgendwie so, ja, weißt du, früher wart ihr irgendwie digitale Bankräuber, also CCC jetzt insbesondere, ne? BTX-Hack und so. Und heute seid ihr ja schon ein Teil der Institutionen in Deutschland und so, ne? Dann wird dann uns gibt's Leute, die dem CCC dann vorhalten, zum Beispiel in eine Bundestagsanhörung zu gehen und dort bemüht zu sein, Sachverstand beizutragen.
Ich kenne genügend Leute, die dem CCC vorhalten, nicht genügend Politik zu machen.
Gibt's auch, ja. Also dem CCC wird sowieso alles uns ein Gegenteil vorgehalten. Ja. Das ist auch ein bisschen in der wunderschönen Struktur dieses Vereines bedingt, weil man im CCC wahrscheinlich auch alles und sein Gegenteil findet.
Ja, also ich meine, welcher Struktur?
Einige gibt's da schon, aber interessant finde ich natürlich so der Vorwurf, insbesondere wenn jetzt der CCC irgendwo Sachverstand beisteuert, was er ja selten macht, ja, der Vorwurf kommt dann in der Regel von Leuten, die sich selber als besondere Experten für irgendwas sehen. ich glaube, das war, also genau, und dann gibt es dieses, ne, dass ich gleichzeitig auch sehe, dass die Community, der ich jetzt irgendwie angehöre, ich weiß nicht, wie es bei dir war so, aber ich hatte jetzt nicht unbedingt in meiner Kindheit den Eindruck, gerade ein besonders cooler oder besonders privilegierter Vertreter meiner Altersgruppe zu sein.
Absolut nicht.
Und ich weiß, bei mir war das jetzt noch irgendwie, da hielt sich das in Maßen so. Ich habe das irgendwie in der Regel verhindern können, zum absoluten Außenseiter zu werden. Und wurde, glaube ich, schon in zur meisten Zeit von meinen Altersgenossen zumindest noch so weit respektiert, dass es mir nicht die ganze Zeit in den Arsch getreten wurde, wenn ich den Schulflur lang gelaufen bin. Aber ich war auch nicht weit weg davon. Ja. Und jetzt sind wir plötzlich an dieser Stelle als Leute, die irgendwie weitergehendes Wissen über die Funktion von Computern haben, dass das, womit wir uns auseinandersetzen, irgendwie so ungefähr zum tragenden Element der Gesellschaft wird. Und das ist krass. Ende der Durchsage.
Bisschen Faden verloren, ne? Aber.
Na, ich würde mir halt wünschen, dass man sich wieder darauf besinnt, auch in welcher Position wir uns jetzt befinden, dass das, was wir tun, das, was wir machen, das, worüber wir nachdenken, im Moment etwas ist, was diese Gesellschaft sehr stark beeinflussen kann. Das wird auch nicht so bleiben. Du hast immer wieder so wenn man das mal so eher so unter so einem ökonomischen Aspekt betrachtet, also oder wie ein Ökonom betrachtet, du hast immer so Themen, deren Zeit gekommen sind, ja. Und dann werden diese Themen ausgekaspert und dann geht es weiter. Ja, also es wurde irgendwann mal, es wird ja, ich finde diesen, der Vergleich ist völlig abgedroschen, aber so Internet und Straßenverkehr, ne?
Oh Gott.
Leute haben auf einmal Autos, so können sich überfahren, irgendwann gibt es Sicherheitsgurte und so und dann gibt es einen Rest an Leuten, so, ne? Das wird ja immer wieder herangezogen und dieser Vergleich hinkt natürlich an tausend Ecken und Enden. Aber das Themenfeld der, also irgendwann werden die Schienen, auf die das Internet und die Netzpolitik unsere Gesellschaft gesetzt hat, die werden irgendwann liegen. Also irgendwann wird es zu spät sein, das Ruder nochmal rumzureißen.
Findest du?
Ja, wir werden nicht als Gesellschaft einen ewigen Diskurs über Netzpolitik führen. Wir werden, also irgendwann wird das zu Ende sein. Wir werden nicht, also Beispiel, wir führen zum Beispiel auch keine Debatte mehr darüber, was weiß ich, über, also es wurden, ich meine, ich möchte Netzpolitik jetzt absichtlich nicht mit einem anderen Politikbereich vergleichen, aber bestimmte, es gibt einfach so Weichenstellungen und Richtungsweisungen in so verschiedenen, in Themen der Politik, so dass du irgendwann einfach weißt, in die Richtung läuft das jetzt weiter. Weil dann ist nämlich definiert, was als Mitte, was als rechts und was als links zu sehen ist. Mhm. Und entsprechend positionieren sich dann eben auch die Parteien und dann fährt der Zug eben, ne? Und dann ändert sich nicht mehr viel. Und das ist das Spannende an dem Bereich der Netzpolitik im Moment und überhaupt den Herausforderungen, den die Gesellschaft jetzt sich gerade gegenüber sieht. Und da passieren dann eben auch immer mal wieder so, also diese, ich will nicht sagen, dass die Welt sich dann nicht mehr ändern wird, ne? Aber es ist eine spannende Zeit und wir werden, also bestimmte Entwicklungen jetzt irgendwie so Internet of Things und solche Scherze, ja, Ende des Personal Computers, ja, also der deutet sich ja schon an, dass jetzt auch wieder so eine Phase zu Ende geht, ja, wir finden das heute auf einmal völlig normal, mit Computern durch die Gegend zu rennen, die nicht programmierbar sind, also zumindest nicht von uns, wenn wir sie in der Hand haben und die keine Tastatur haben, ja.
Du meinst jetzt hier so Tablet, ja. Phone.
Vor 10 sowas. Jahren hatte jeder Computer, der irgendwo stand, eingebaut und mitgeliefert die Möglichkeit, programmiert zu werden von seinem Benutzer, von seinem oder seiner Benutzerin.
Okay. Ja, klar.
Und der gehörte dir auch, da konntest du auch mitmachen, was du wolltest.
Ja, aber kann ich doch hier auch.
Ja, du kannst dir ein Apple daneben stellen und 100 Euro im Jahr bezahlen, damit du iPhone-Programmierer bist, ne? Und dann musst du irgendwie, also ich will jetzt auch nicht auf das spezifische Gerät hier
sondern klar, du, in jedem normalen Rechner kann ich einfach ein paar Zeilen Code schreiben und was ausführen lassen.
Ja. Ich habe gerade, und das wird halt irgendwann, scheint irgendwann wieder vorbei zu sein.
Glaube ich nicht.
Werden wir sehen. Aber also der, wenn
genauso
nicht,
wie Vinyl ist vorbei, ist genauso wie es gibt kein Radio mehr.
Ja, aber Vinyl ist noch vorbei und Radio ist vorbei.
Ja, wo es wir sind die neue Iteration des Radios sozusagen.
Ja, das ist ungefähr so wie Linux on the Desktop. Linux. Ja, du lachst. Und genauso sitzen die ARD-Intendanten da und denken sich, Podcast ist das neue Radio. Nee, aber okay. Also ich wollte was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ja. es werden gerade viele Weichen in unserer Gesellschaft oder viele richtungsweisende Entscheidungen in unserer Gesellschaft getroffen. Und es ist sehr, sehr, sehr schlecht, wenn wir wenn wir uns das irgendwie durch Missmut, Eigensinnigkeit oder ja Egoismus und Fremdenfeindlichkeit oder sonst was versauen lassen.
Also auf Hochdeutsch steht auf.
Das steht auch, vor allem haltet mal zusammen. Also ich meine, ich kann mir teilweise, wenn ich mir irgendwie angucke, wie irgendwie Menschen sich im Internet miteinander unterhalten, dann weiß ich aber, warum irgendwie hier sich hier nichts tut in diesem Land.
Geht mir ähnlich, ja.
Also es ist, sucht euch mal, genau, jetzt hast danke, dass sucht euch mal bitte einen lohnenswerten Gegner und dann arbeitet euch mal an dem ab und überlegt mal nicht, was euch Spaß macht, sondern überlegt, oder also schon, sollte euch natürlich Spaß machen, aber überlegt euch mal, was vielleicht auch aussichtsreich ist, um eine Änderung in eurem Sinne herbeizuführen und auf das Gute in unserer Welt und Gesellschaft hinzuführen. Und leider muss ich auch dazu sagen, das ist wahrscheinlich das letzte Wort, weiß ich nicht, ob ich da ein gutes Beispiel für bin, weil ich nicht glaube, dass ich besonders viel wirkliche Veränderungen bisher herbeigeführt habe. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir als Community es schaffen, Schönes zu schaffen.
Ohne deine letzten Worte jetzt zu invalidisieren, ich glaube aber trotzdem, dass du mehr geschaffen hast als viele andere.
Ja, aber es gibt dann auch wieder viele, die mehr geschaffen haben. Ne? Also
natürlich, das kannst du nicht immer vergleichen. Und hier. Aber kommen wir zum allerletzten Punkt. Wen möchtest du denn, dass ich als nächstes interviewe? Welche Podcasts kannst du empfehlen und welche findest du, dass ich die ganz besonders mich mal mit denen unterhalten sollte?
Du möchtest wahrscheinlich jetzt Deutsche, ne?
Ja, hauptsächlich Deutsche. Da fällt es mir doch wesentlich leichter, das Konzept durchzuhalten.
Vielleicht. Ja, machen wir ganz einfach.
Englische, aber ich finde die deutsche Podcast-Szene auch sehr nett.
Ich schaue jetzt hier in meine Podcast-Liste rein.
Aha. Dann muss ich jetzt fertig meine Wunschliste.
Jetzt hoffe ich, dass ich nicht in die Falle trete, dass ich dir jemanden vorschlage, den du schon hattest.
Oh, das passiert häufiger.
Passiert häufiger. Das wäre blöd.
Ja, gut, dann sag
willst
ich
du einfach nochmal sagen, wen du schon hattest? Weil ich.
Das sind relativ viele. Also von daher, meine Wunschliste ist auch noch nicht ganz aktuell.
Nee. Sag mal, wer bisher schon alles hier zu Gast war. Weil ich weiß, dass wir
bisher zu Gast
war.
Von der
Idee bis das, was wir jetzt endlich mal gemacht haben, sind irgendwie anderthalb Jahre vergangen.
Ist richtig, aber ich habe auch ungefähr genauso lange nichts veröffentlicht.
War die letzte Folge mit Katrin? Nee.
Nein, die war sogar eher die zweite Folge mit Katrin.
Okay, sag mal von
also vorhin. Also wir hatten Claudia Krell dabei mit den Wiki Geeks. Wir hatten Katrin Rönecke vom Erscheinungsraum. Wir hatten Martin Fischer, Staatsbürgerkunde. Jetzt auch wirklich letztens mal. Ach so, ich bin jetzt gerade bei der Wunschliste gelandet, das ist ja durcheinander. Muss ich doch echt mal.
Ich glaube, die Folge mit Martin habe ich auch gehört, aber gut, den hätte ich jetzt fast vorgeschlagen.
Also, ich gehe mal chronologisch durch. Ich hatte Claudia Krell, Katrin Rönecke, Nico Herzog mit Bildsprache-Podcast, Stefanie Dahn von Vorgedacht, Sven Menke Kulinarikast, Linda Medita mit Fressefreiheit, Tim Pritlove, jetzt Martin Fischer. Aufgenommen sind schon, bevor ich dich veröffentliche, kommt noch Ralf Stockmann. Und gewünscht sind noch Troja Alert, Pirate Looking at Things, Metaebene, Kulinarikast und Sozioport.
Ah, ich dachte, Sven Menke. Kulinarik
hatte ich schon. Falsche Reihenfolge. Mhm. Mann, hier selber durchzuschauen, ich muss das auch mal neu machen. Du kannst natürlich auch jemanden pluggen, der dir nahe steht. Es gibt natürlich auch Menschen, mit denen ich schon immer mal reden wollte.
Ich muss zwei vorschlagen, ne? Oder ich darf.
Du darfst.
Dann schlage ich vor den John F. Nebel von Metro Laut.
Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
Oh. Und dann da ja schwierig. Jetzt muss ich mir überlegen, ob Berlin oder nicht Berlin. Aber mit Florian Freistetter kannst du sicherlich auch fernpodcasten, weil das macht er ja mit dem Holgi immer.
Sehr gerne.
Und deswegen würde ich John F. Nebel und Florian Freistetter vorschlagen.
Okay, das wäre dann jetzt aus dem Vrind heraus, ne? Oder meinst du seinen
Podcast? Nee, Sterngeschichten. Achso, da wollte ich noch eine Sache von loswerden.
Ja.
Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, aber wenn wir schon über Podcasten reden, ne? Also, Holgi, geschätzter Freund von mir, guter Mann, aber dieser Titel geht gar nicht.
Was, Vrind? Wer redet es nicht tot? Ich finde das total geil.
Nee, das ist das Symbol. Also die Sendungen sind größtenteils sehr gut. Höre ich mit großer Freude. Einige Gesprächspartner überspringe ich dann auch gerne mal. Aber das ist wirklich großartiges Programm, was Holgi da macht. Aber wer redet, ist nicht tot. Er hat für mich einfach diese Konnotation von, wir labern einfach nur vor uns hin, ohne irgendwelchen Inhalt. Hauptsache, wir sind noch am Leben. Und das ist für mich so, also die Sendung symbolisiert das ja nicht, aber der Titel, so, ich habe echt den Eindruck, dass eine ganze Menge Leute nur noch labern, um zu zeigen, dass sie nicht tot sind. Und meine Gefahr, ich weiß, dass ich vielleicht auch dazugehöre und ich möchte das unbedingt vermeiden. Und deswegen finde ich dieser Titel ist mir ein Warnsignal.
Deshalb finde ich diesen Titel so gut. Jetzt kommst du. Ganz einfach. Holgi ist ein Kölschjung. Ja, das heißt, der ist ein Rheinländer. Und wenn wir Rheinländer eine Sache gut können, das ist uns selbst verarschen.
Ja, und labern.
Und labern, genau. Und labern. Am laufenden Meter. Also, wer redet, ist nicht tot, hat da schon seinen Sinn.
Nee, ich
ich finde das super.
Nee, das ist ja auch in Ordnung, kann er ja machen. So, da war ja. Aber für mich hat das eine ganz fürchterliche, also vor allem, wenn man sich dann noch hinstellt und sagt, man maßt sich an, dass eben auch andere Leute sich die Scheiße runterladen und anhören sollen. Da finde ich halt, wie gesagt, keine Kritik an der Sendung. Sendung ist super, großer Freund. Aber diesen Titel, da, als er den vorgestellt hat, habe ich gesagt, boah. Das steht halt auch für eben, es gibt eben auch natürlich, wie gesagt, Menschen, die meinen, dass sie halt von sich aus schon interessant genug wären, dass man sich das anhören müsste. Und ich hoffe, dass das jetzt hier, ich meine, in der Sendung habe ich jetzt auch gelabert wie ein Wasserfall.
Worum geht's hier in dieser Sendung?
Ja, insofern ja, ich bin immerhin noch nicht tot, aber ich hoffe, vielleicht, ich hoffe irgendwie, ne, ich keine Ahnung, wer sich das anhört, aber ich hoffe vielleicht irgendwie neben ein paar Erzählungen über den Hintergrund ein bisschen was eingestreut zu haben, was ich irgendwie für wichtig fand. Und ich habe es ganz gut umschifft, alle persönlichen Fragen hier gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Ja, war eine Herausforderung. Ein bisschen. Normalerweise geht es ja hier genau um das Persönliche, um die persönliche Gestalt. Trotzdem hat es mir sehr gefallen, mich mit dir zu unterhalten. Und ich würde es gern auch nochmal wiederholen.
Ja, muss
in ein, zwei, machen. Drei Jahren vielleicht, weil mit dir sich zu treffen ist auch echt immer schwer. Du bist wirklich viel beschäftigt.
Ja, ich habe hier diese Flugsache immer leider.
Ja, nicht nur das. Ja, und dann würde ich mal all meinen Hörern sagen, all unseren Hörern sagen.
Und Hörerinnen bitte. Bei mir, ich bin ja Frauenmagnet, ne, weiß ja. Da kommen dann ganz viele Hörer.
Also die Hörerinnen, ja, genau. Okay, klar, ja. Politisch korrekt grüße ich dann jetzt alle Hörer und alle Hörerinnen. Danke, dass ihr euch diese Sendung angehört habt. Hinterlasst doch einen Kommentar oder hinterlasst mir bei iTunes ein Sternchen.
Ja, bei iTunes ist es falsch, du musst mehrere Sternchen willst du haben.
Achso, ich will nicht nur ein Sternchen.
Ja, das ist scheiße. Wenn du
Sternchen haben, bitte lass dich.
Wenn die dir ein Sternchen.
Viele Sternchen bei iTunes. Genau. Hast du vollkommen recht. Und dann danke, Linus. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir für die Einladung und vor allem für die Geduld. Sowohl beim Warten, bis wir es endlich mal gemacht haben, und bei meinem Redefluss hier. Immer, ja, wahrscheinlich von so Schlafmangel, Manie herrührt.
Okay, und jetzt Schluss.
Tschüss.
Ciao.